Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 399 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Sascha präsentiert wird. Hab ganz, ganz herzlichen Dank für deine tolle Unterstützung und das kann ich gleich mal transparent machen. Der Grund für Saschas Unterstützung ist folgender, ich lese das halt mal vor, möchte gerne für heute die Patenschaft übernehmen und somit möchte ich euch für die heutige Folge beglückwünschen, wo ihr einen Sieg und somit eine potenzielle Chance zum Klassenerhalt besprechen könnt. Da hat der Sascha natürlich vollkommen recht. Das tun wir heute. Der erste FC Magdeburg hat ein Endspiel um den Klassenerhalt gewonnen bei Preußen Münster. Das Spiel werden wir uns natürlich heute ein bisschen ausführlicher anschauen, was wir können, weil, wir kein Spiel vorzubesprechen haben, all dieweil Länderspielpause ist. Dann müssen wir natürlich auch über das Aus von Ottmar Schork beim FCM sprechen. Das ist, denke ich mal, die FCM-Neuigkeit seit der letzten Aufnahme. Und dann haben wir wieder unsere üblichen Kategorien. Ich habe im sonstiges Segment noch eine Buchempfehlung. Und ganz frisch reingekommen ist eine Information zum Thema Aufstiegsreform, Regionalliga und so. Also auch da können wir uns dann gleich noch so ein bisschen tummeln. Und das machen wir heute wieder zu zweit. Der Thomas ist wieder mit am Start. Ich grüße dich. Hello.
Hallo.
Tag, Post. Ich würde sagen, wir starten gleich rein mit der großen Neuigkeit, oder? Von der ich jetzt mehrere...
Willst du mit der Aufstiegsreform anfangen?
Nee, das machen wir bei Sonstiges.
Ach so, okay.
Aber ich las Worte wie Paukenschlag. Ja, ich las Worte wie Paukenschlag und so. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil für mich das gar nicht so ein Paukenschlag ist. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass der erste FC Magdeburg und Ottmar Schork sich darauf verständigt haben, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Mich bewegt das. Thomas, wie geht's denn dir damit? Auf der Gefühlsebene sozusagen, wie geht's dir mit dieser Nachricht? Ich erkläre dir auch gleich, warum ich dich das frage.
Boah, das ist tatsächlich. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Das hat tatsächlich zwei Ebenen.
Ja, dann schieß los.
Also die eine Ebene sagt, 4 Monate zu spät. Das war es eigentlich schon.
Ach so.
Und die andere Ebene sagt, ich frage mich halt, ob dieser Zeitpunkt jetzt tatsächlich so viel bringt. Aber das können wir ja gerne noch ein bisschen diskutieren.
Genau.
Dass es wirklich nochmal einen Einfluss hat auf die Mannschaft. Man hat ja gesagt, man erhofft sich davon auch nochmal so ein bisschen einen Impuls im Abstiegskampf. Da frage ich mich jetzt, was das für ein Impuls sein soll, den ein neuer Sportchef oder vielleicht hoffentlich ein neuer Sportchef dann innerhalb der nächsten Tage oder Wochen haben soll. Da frage ich mich halt schon, wie da ein Impuls kommen soll. Weil letzten Endes ist für die Impulse eigentlich das Trainerteam zuständig, weil die arbeiten jeden Tag mit den Spielern. Also von daher weiß ich nicht, ob jeder der andere Standpunkt sagt, für meinen Geschmack 4 Monate zu spät. Also für mich hätte das eigentlich spätestens nach der E-Mail-Geschichte erledigt sein müssen, hier alles. Und nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, sagen, ohne da jetzt irgendwie, völlig wertfrei und Ottmar Schork ist ja auch in einem Alter, wo, glaube ich, auch ein Ruhestand ihm gut zu Gesicht stünde, in meinen Augen. Und er soll einfach seine Rente genießen. Jetzt mit der Familie soll sich noch ein schönes Leben machen. Gesund bleiben. Und genau, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen will.
Ja, da sind schon viele Sachen drin, die mich auch beschäftigt haben. So. Und ich muss jetzt ein bisschen vorausschicken, dass ich glaube, dass alles, was ich heute zu der ganzen Causa Ottmar Schork sage, kolossal unfair gegenüber der Person Ottmar Schork ist. Es tut mir wirklich leid. Also wirklich leid, so, weil es natürlich auch so ist. Und ich denke, das sollten wir hier nicht vergessen. Und das ist mir wirklich wichtig, das vorauszuschicken. Ottmar Schork war 5,5 Jahre beim Club und hat diese Zeit durchaus auch geprägt in verschiedene Richtungen, aber war eben auch Teil einer, das kann man so sagen, eine Erfolgsgeschichte, da hatte er seinen Anteil dran, dafür gebührt ihm Dank und also deinen Wünschen für was auch immer jetzt kommt, schließe ich mich absolut an. So, und jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass mich das tatsächlich auf einer emotionalen Ebene ganz merkwürdig erwischt hat. Und zwar ist das so, das ist tatsächlich so, dass ich jetzt seit dieser Meldung irgendwie hier so durch die Welt schwebe und irgendwie froh bin und richtig erleichtert. Also das ist sozusagen meine Gefühlswelt. So, und ich weiß nicht, also es hat mich selber so ein bisschen erstaunt auch. Und dann habe ich die ganze Zeit so ein bisschen, also da habe ich so drüber nachgedacht, naja, das ist so ein bisschen so, glaube ich, wie wenn du eine Person hast, die du gern magst, mit der du deine ganze Zeit verbringst, so, und dann hat diese Person irgendwann eine richtig doofe Partnerin oder einen richtig doofen Partner. So, und jetzt willst du mit der Person immer noch Zeit verbringen. Dann denkst du aber die ganze Zeit so, ich habe total Bock, was mit dir zu machen, aber auf den Typen oder die Tussi, die du da immer mit anstellst, habe ich gar keine Lust. So, und dann trennen die sich wieder und dann ist wieder irgendwie alles so, dass du denkst, cool, jetzt können wir wieder ein Bier trinken zusammen. Und so geht's mir sozusagen mit der ganzen Causa Schork und dem FCM. Also ich habe so das Gefühl, dass es jetzt für mich so eine Chance gibt, wieder emotional ein Stückchen näher an meinen Verein ranzurücken. Und das macht mich froh irgendwie. Also keine Ahnung, aber das ist für mich wirklich, das ist wirklich jetzt gerade so meine Gefühlswelt, dass ich so, dass irgendwie, dass ich so gedacht hatte, cool, irgendwie schön, dass dieses Kapitel dann jetzt auch geschlossen ist und ich schließe mich deinen Aussagen da total an. Für mich, das ist ja auch hier viel belegt, kann man ja nachhören. Für mich kommt das auch viel zu spät, so. Also ich hatte das spätestens dann, glaube ich, im Oktober irgendwie erwartet. Sei es drum, man hat jetzt diese Entscheidung getroffen, ich finde die richtig. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt folgt, wie das jetzt weitergeht. Stand ja auch im Raum oder, naja, also dann ging ja sofort sozusagen, ging die Gerüchteküche los und Buschfunk und tralala, hast du nicht gesehen. Und es gibt ja immer noch Schork Junior im Verein, der ja irgendwie das Scouting verantwortet, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in der Volksstimme oder so heute gelesen, dass, naja, dass das also wohl nicht so eine, also nicht so die Option sei, ihn dann zwar quasi zum Sportchef zu befördern. Das war nämlich meine große Angst und es ist auch noch so lange, bis jemand Neues vorgestellt wird, weil ich da schon irgendwie einfach auch erwarten würde, dass man da jetzt einen Cut macht und naja, also sozusagen da einen frischen Ansatz wählt so. Genau, aber das ist so im Wesentlichen eigentlich an der Stelle meine Gefühlswelt. Und jetzt können wir mal so ein bisschen reingehen, ja, zu den Sachen, die du jetzt auch angesprochen hast. Ich finde den Zeitpunkt auch schräg. Irgendwie glaube aber oder könnte mir sehr gut vorstellen, dass jetzt die Nummer mit Milgram da jetzt nochmal so das letzte Ding war, was dann halt da irgendwie nochmal den Ausschlag gegeben hat. Das ist jetzt völlig, völlig ins Blaue spekuliert, ja. Ich habe da keine Anhaltspunkte oder was auch immer, aber das wäre jetzt sozusagen von der zeitlichen Lage her irgendwie so, dass das vielleicht naheliegend sein könnte. So, aber bleibe dabei, ich finde den Zeitpunkt wirklich, wirklich schräg, wie sich das jetzt auf die Mannschaft auswirkt. Das kann doch eigentlich nur Auswirkungen haben in Richtung Vertragsgespräche, die aber auch eh schwierig sind, weil du ja noch gar nicht weißt, in welcher Liga du nächstes Jahr spielst. Aber weiß ich nicht. Also ist jetzt nicht gerade auch so die Zeit, wo du eigentlich richtig hart in die Kaderplanung kramen, so Sachen gehen musst? Und Frage an dich. Ist das sozusagen ein strategisch dummer Zeitpunkt, also na dumm vielleicht nicht, aber ungünstiger Zeitpunkt, weil das jetzt negativ sich auswirken kann auf die nächste Saison?
Nee, das glaube ich nicht.
Nee, meinst du nicht? Okay.
Nee, also das ist jetzt negativ über die kommende Saison auswirken, glaube ich nicht.
Okay.
Meine Frage, also ich frage mich halt wirklich nur, was das jetzt konkret bringen soll, wenn man das ja auch so gesagt hat, dass man sich da was davon erhofft. Aber ich glaube, negative Auswirkungen hat das nicht.
Okay.
Also, wir hatten ja negative Auswirkungen auf die kommende Saison auch mit einem Sportdirektor letzte im März. Also von daher.
Naja, gut, das
Nee,
stimmt.
glaube ich nicht.
Gut, das stimmt. Ah, naja, jetzt gibt es dieses ominöse Kompetenzteam, von dem irgendwie man eine ganze Weile gar nicht wusste, wer da jetzt drin ist. Aber so wie ich das verstanden habe, macht Martin Geistert jetzt ein paar der Aufgaben von Ottmar Schork mit, ne? Dann, glaube der Henry Berg ist da irgendwie noch mit involviert und Marius Suvislo, der dann die sportliche Komponente da irgendwie mit reinbringt, oder? Hast du das auch so
Ja,
gelesen?
habe
Ja,
ich auch
ne?
noch gelesen, ja.
Genau.
Genau.
Ja, und man sucht jetzt eben nach einer Neubesetzung da an der Stelle. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Und ja, genau. War jetzt ja, wie gesagt, 5,5 Jahre, eine überwiegend erfolgreiche, aber zum Schluss dann eher nicht so erfolgreiche Zeit. Und da ist mir ich glaube, das heißt Skeet, also halt einen Post bei Blue Sky untergekommen, von einem unserer Hörer auch. Der schrieb hier, der Christian, der schrieb hier, ausgeschorkt, ohne das Netzwerk von Tietz und das Scouting von Kilian ging nicht viel. Jalousien runter, richtiger Schritt nach einer verschorksten Saison. Schönes Wortspiel. Ja, könnte man, also die Korrelation kann man aufmachen, ne? Also Tietz weg, plötzlich kein Glück mehr bei Verpflichtungen und so weiter. Also, ja, keine Ahnung, ob da dann tatsächlich das Tietzsche Netzwerk immer das war, was da sozusagen auch viel gespeist hat bei Schork. Wir werden es jetzt nicht erfahren. Fakt ist, dass sich heute auch ein paar FCM-Legenden geäußert haben oder wahrscheinlich eher gefragt wurden, wie sie das, was sie da sozusagen von der ganzen Nummer so halten. Und da waren auch ein paar interessante Aussagen dabei, fand ich. So hast du auch gelesen, ne? So in Richtung, Naja, uns hat er irgendwie mehr oder weniger links liegen lassen oder ja, ganz problematisch mit dieser Konzentration der Macht oder der Entscheidungsbefugnisse, sagen wir es vielleicht mal so, war ja schon auch ein Modell, was, glaube ich, in der ersten und zweiten Liga so, glaube ich, nirgendwo anders praktiziert wurde, dass da viel Kompetenz und viel Entscheidungsbefugnisse eben in einer Hand lagen und so. Ja, interessante Aussagen. So, was für mich auch so ein kleines bisschen darauf hindeutet, dass da eben auch im atmosphärischen rundrum dann am Ende irgendwie es da auch so ein paar Probleme gab. Aber gut, ist jetzt wie es ist. Wie gesagt, Otmar Schork kann man dann an der Stelle, muss man auch, denke ich, gebietet auch die Fairness, ja, einfach alles Gute wünschen. Und wir sind sehr gespannt, wie es
Ja,
jetzt weitergeht,
will.
sozusagen.
Also, ist doch ganz klar.
Ja. Jetzt haben wir gar nicht so viel. Ich habe jetzt echt gedacht, wir brauchen eine halbe Stunde, um das Schork-Thema durchzusprechen, aber wir sind uns da einfach zu einig, ne? So. Oder? Hast du noch irgendeinen
Also,
kontroversen Winkel, den wir da jetzt noch ausquetschen können?
letzten Endes, nee, letzten Endes ist es, ich meine, ich habe immer oft jetzt, also was heißt oft, das ein oder andere Mal jetzt in dem ganzen, mal so quer gelesen hat, in dem einen oder anderen Online-Forum oder da und da mal ein bisschen gelesen hat, wird mir immer sehr viel von Dankbarkeit geredet. Also ich bin da wirklich, also das hat mich so die Corona-Zeit und auch das bleibt dabei für mich so dieser Abgang oder dieses abgegangen werden von dem Christian Beck, da bleibe ich dabei. Das hat bei mir viel kaputt gemacht. Und ich bin da absolut weg von Emotionen inzwischen. Sage, Otmar Schork wurde für das, was er hier gemacht hat, gut bezahlt. Das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht. Bis auf die letzten, bis auf den, bis auf den, bis auf die, auf die, auf die jetzige Saison. Und ja, alles Gute für die Zukunft. Und jetzt kommt der nächste und macht weiter. Wir sind auch ohne Jens Hertel klargekommen. Wir sind auch ohne andere wichtige Leute hier im Verein, die hier mal tätig waren. Den FCM gibt es immer noch und den FCM wird es auch nach Otmar Schork geben. Also von daher, ich bin da inzwischen wirklich so, dass ich das alles sehr, sehr pragmatisch sehe. Und für mich ist da jetzt, tue mich da schwer, jetzt groß Dankbarkeit zu empfinden für jemanden, der seine Arbeit gemacht hat und dafür gutes Geld bekommen hat. Also, also verstehe mich nicht falsch. Ich finde, das, was er hier gemacht hat, war gut, keine Frage. Wie gesagt, bis auf das letzte Jahr jetzt. Aber da wurde
Ja.
auch seitens des FCM bei mir sehr, sehr viel zerschlagen, was das angeht, wie man auch im Umgang
Genau.
mit Spielern. Und da sehe ich das alles inzwischen eben nicht mehr so emotional wie noch vor 7, 8 Jahren. Deswegen kann ich da nur sagen, alles Gute für die Zukunft, mal schaut, bleiben Sie gesund. Und ja, jetzt geht's weiter.
Genau, naja, und das ist, glaube ich, auch, also das, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, auch viel von dem, was bei mir so diese Erleichterung speist, weil es stimmt schon, ne? Also es gab schon Sachen, die wirklich irgendwie unangenehm waren. Und wir haben ihn ja hier auch jetzt zum Schluss relativ deutlich auch kritisiert und so. Und ich glaube, dass, also ja, das ist wie, wenn da irgendwie jemand so ein bisschen so eine Last oder, ja, Last ist auch Kacke, aber also mir fällt jetzt das richtige Wort nicht so ein, aber irgendwie hat sich da jetzt was gelöst und jetzt kann, ja, wie gesagt, kann was Neues beginnen. Jetzt ist auch eine Ära einfach wirklich abgeschlossen mit diesem Schork-Tietz-Ding-Thema. So, ich glaube, das tut allen irgendwie gut, unabhängig davon, wie die Saison jetzt ausgeht. Und jetzt, wie du sagst, jetzt geht's halt weiter. Jetzt wird halt wieder nach vorne gedacht und dann ist erstmal gut. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. In der Hoffnung, dass dann eben einfach sozusagen die Außendarstellung, die Art und Weise, wie sich der FCM sozusagen gibt und positioniert, naja, sich so ein bisschen wieder in einen sympathischeren Verein verändert, so. Genau. Gut.
Und ich glaube auch generell im Leben und im Fußball oder im Profifußball im Speziellen gibt's für mich nichts Schlimmeres, als in der Vergangenheit zu leben. Du musst im Hier und Jetzt beziehungsweise in die Zukunft gedacht leben
Genau.
im Profisport, sonst entwickelst du dich nicht weiter. Also wenn wir davon reden, was vor 17, 15, 3, 40 Jahren war, dann haben wir uns nicht weiterentwickelt. Und naja, weiter geht's.
Aber wir waren 1974 auch mal Europapokalsieger, das darfst du nicht vergessen. Das ist schon
Ja.
wichtig auch. Also so. Apropos weiter geht's. Du riefst mich vorhin an, da war ich gerade sozusagen auf dem Sprung und erzähltest mir Sachen und sagtest, du willst das heute Abend auch erzählen. Hashtag Dresden. Genau, wäre jetzt unsere nächste FCM-Neuigkeit, obwohl es jetzt nicht so richtige Neuigkeit, weiß ich nicht, aber hau mal raus, was ist dir da untergekommen in der ganzen,
Ja,
in dem
Neuigkeit.
ganzen Themenkomplex?
Also, ich werde nachher bei Sonstiges. bei Sonstiges, beim Sonstigen. Ich werde nachher im sonstiges Segment, jetzt habe ich
Ah, okay.
noch ein bisschen, ich hab mir heute die Sonderausschusssitzung, die Ausschusssitzung Sports vom Bundestag, vom Deutschen Bundestag angeguckt.
Boah, Respekt. Okay, krass.
Da ging es auch nochmal um die Dresden-Thematik, erzähle ich nachher ein bisschen was. Und ja, Dresden, eigentlich, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin es eigentlich leid. Aber mir ist da was untergekommen, wo ich mir dachte, nee, das muss ich erzählen. Und ich habe mich auch rückversichert bei demjenigen, den es betroffen hat, dass ich das hier erzählen kann. Und er hat gesagt, ja. Und ich finde, das, was ich da gehört habe, boah, mir fehlen echt Worte. Und es zeigt halt, dass das Thema Aufarbeitung auch seitens der Polizei, bin ich der Meinung, muss auch mit einer gewissen Art von Respekt passieren. Und wenn ich dann sowas höre, was ich jetzt gleich erzählen werde, platzt mir da. Ich hab einen Kumpel, der hat ein Thema mit den Augen, er kann leider Gottes sehr schlecht sehen. Und nach dem KSC-Spiel sind sie zum Auto gegangen und gingen rein, fuhren los und er sagte, naja, du hast schon gesehen, irgendwie passiert ja gleich was. Und sind losgefahren, dann wurden sie rausgezogen, dann Polizist aufgeschlagen, hier, na guck mal, Fahrer angeguckt, dann so ums Auto rum und dann haben sie ihn gesehen und dann ging's los. Ja, also wie gesagt, sehr schlechte Augen, Sehkraft von nicht mal 10% und musste dann aussteigen. Also hat erst nicht reagiert, dann erst, weil er nicht wusste, worum es geht, hat dann erst nicht reagiert, musste dann irgendwann aussteigen aus dem Auto und wurde dann gesagt, ja, ne, wir haben Sie erkannt, Sie waren gegen Dresden an den Ausschreitungen beteiligt, wir wollen jetzt Ihre Personalien aufnehmen. Hat das Portemonnaie genommen, hat seinen Schwerbehindertenausweis rausgeholt und hat gesagt, hier, Leute, ich habe ein GDP von 100, ich habe eine Sehkraft von nicht mal 10%, ich kann da gar nicht dabei gewesen sein. Ja, das entscheiden nicht Sie, das entscheiden wir, so nach dem Motto. Er hat gesagt, dass er, wenn er jetzt hier abgeführt, wenn er jetzt weggeführt wird, um zur Personalaufnahme zu gehen, möchte er gerne eine Begleitperson haben, weil er nicht sieht. Aussage dann vom Polizisten, naja, wir können einen Rollstuhl für Sie holen und wichtig ist ja, dass ich was sehe. Das finde ich so respektlos.
Wahnsinn, ja.
Das ist so respektlos. So mit einem Menschen zu reden, der eine ganz klare Beeinträchtigung hat, also wirklich eine krasse Beeinträchtigung in seinem Leben und dann so ein Ding zu bringen mit einer Respektlosigkeit, also Entschuldigung, das ist das Allerletzte.
Wie
Und
ging das
das,
aus? Wie ging das aus? Also
ja,
musste er mit, oder?
er wurde der Erkennungsdienst sich erfasst über eine Stunde.
Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Okay.
Also er ist dann auch das ein oder andere Mal hat er ordentliche Probleme gehabt beim Laufen, weil er eben Bordsteinkanten nicht sieht, etc. pp. Ja, und wurde dann halt erkennungsdienstlich erfasst über eine Stunde und durfte dann halt zurück und ist dann irgendwann später nach Hause gefahren. Also ganz, ganz miese Nummer. Und die Aussage dann auch, naja, sie hätten ja auch dann auch nochmal bei der erkennungsdienstlichen Erfassung dann, ja, wie sollte ich denn noch was werfen? Ja, man hätte ihnen das ja in die Hand drücken können und dann hätten sie ja werfen können. Also, weißt du, Leute, das ist ein bisschen bescheuert, oder was?
Ja, und
Und
vor
da
allem,
frage ich.
ja,
Und da
ich
ganz,
fand, ja, mach
und da
mal, mach.
frage ich ganz kurz noch, und da frage ich mich dann halt, du beklagst völlig zu Recht das, was da beim Dresden-Spiel passiert ist, seitens der Polizei. Und hast dann solche, Entschuldigung, Vollidioten, die dann so mit einem Menschen umgehen. Einerseits groß, zu Recht das Anprangern, was da passiert ist. Und dann andererseits so mit einem Menschen umgehen. Das Allerletzte.
Ja, naja, mich wundert es null, ehrlich gesagt. Wenn ich das so ein bisschen mit Erfahrung abgleiche, die ich mit Fußball, Quatsch, mit Polizeibeamten, da muss ich tatsächlich, also brauche ich nicht zu gendern, weil das waren immer Männer im Fußballkontext. Also wenn ich die Erfahrung, die ich da so gemacht habe, so Revue passieren lasse, wundert mich das null, wundert mich das wirklich null. Ich bin ja nun auch schon 2, 3 Tage länger Fußball interessiert und fahre so zu Fußballspielen und so weiter. Und natürlich gab es in dieser Zeit, seitdem ich das mache, auch immer mal wieder Begegnungen mit Polizeikräften, die total okay waren. Es gab aber auch eine ganze Reihe an Begegnungen mit Polizeikräften, Stichwort Bochum zum Beispiel und auch andere Situationen, Nordhausen etc., wo das absolut gar nicht okay war. Und also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin jetzt nicht als jemand bekannt, der irgendwie den ersten Polizisten, den er sieht, einfach umboxt oder glaube schon auch, dass ich, naja, drei gerade Sätze durchaus gerade aussprechen kann, so. Ja, wie gesagt, also ich habe im Fußballkontext wirklich überwiegend, und das ist einfach eine Erfahrung, die ich auch belegen kann, die Erfahrung gemacht, dass die Polizei im Fußballkontext nicht Freund und Helfer, sondern eher so Freund, ich helfe dir gleich ist. Und da
Existiert nicht.
bitte?
Den kann die doch ja nicht.
Nee? Also schöne Grüße an
Gut.
Konzi, schöne Grüße an Konzi, den habe ich geklaut. Aber aber so, und wie gesagt, also mir fallen da sofort zwei, drei, vier Szenen ein, wo ich auch irgendwie in Situationen war, wo ich so dachte, was passiert denn jetzt hier gerade? Was ist denn hier los? Das ist ja auch das, was ich, als wir über diese Dresden-Thematik das erste Mal gesprochen haben oder zu einem der Gelegenheiten ja auch sagte, was man wirklich verstehen muss, auch vielleicht als Person, die, naja, den FCM nur im Fernseher verfolgt oder allenfalls mal zu einem Heimspiel auf der Nordtribüne, auf der Haupttribüne geht oder so. Es ist was anderes, ob du einer Polizeisituation im Fußballkontext begegnest oder in jedem anderen Kontext, der nicht Fußball ist. Und ich so, und da gibt es eine Haltung, die einem entgegenschlägt, die mit der man konfrontiert ist. Und das ist beidseitig, ja. Also nicht falsch verstehen. Natürlich ist das sicherlich so, also ne, auch beidseitig, aber eben auch bei den Polizeikräften, wo völlig klar ist, also Bürgerrechte, whatever, ist alles vorbei, ist nicht. Du bist jetzt als Fußballfan kategorisiert in das Label oder in die Schublade potenzieller Gewalttäter, so, und wirst eben entsprechend auch so angesprochen. Das ist eine Erfahrung, die ich einfach gemacht habe, so. Wenn andere Leute da ausschließlich andere Erfahrungen gemacht haben, dann können diese Personen sich absolut glücklich schätzen, finde ich super. Und nochmal, es gibt super, super viele total kompetente, professionelle, in Ordnung seiende Polizeikräfte, überhaupt gar keine Frage, aber es gibt eben auch andere in der Truppe, ist auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft, und deswegen. Also das macht das, was deinem Kumpel da passiert ist, null besser, aber es wundert mich eben nicht. So, und da kann man dann eben schon auch nochmal Fragen stellen an verbales Abrüsten, wie will man miteinander umgehen und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die auch Stefan, glaube ich, und hier Stefan Rogentin vom Fanprojekt, unter anderem auch bei Neues vom Krügelplatz, dann meine ich, wenn ich mich da richtig an das Interview erinnere, auch nochmal stark gemacht hat. Und das spielte halt alles mit rein. Also das ist dann eben auch, wie du sagst, das ist ja keine Einbahnstraße, so, sondern wenn wir irgendwie wollen, dass sich an dieser Situation so ein bisschen was verbessert, dann erwarte ich von Polizeikräften auch, dass die dann auch, naja, anständig und respektvoll mit dem entsprechenden Gegenüber umgehen. Und wenn das jetzt eine Situation war, und so wie du es geschildert hast, war das ja so, wo Leute einfach abreisen von einem Spiel und es jetzt sozusagen keine, sag jetzt mal, unmittelbare Geschichte davor gegeben hat oder so, dann muss ich mit Leuten so nicht reden. Dann kann ich mit denen auch anders sprechen. Und wenn ich dann eine Person habe, die, naja, also ich meine, wenn mir da einer einen Schwerbehindertenausweis zeigt und ich irgendwie auch mitbekomme, okay, die Person ist jetzt, also die hat Probleme im Alltag, also ja, dann verhalte ich mich so nicht. Tut mir leid, das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Nee,
Bei allem, was da passiert ist und allem drum dran, aber ja, Punkt,
ich bin
fertig.
da nicht in der Position.
Naja, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Du hast
So.
schon eine gewisse Position als Polizist.
Na
Und
klar, na klar. Ja.
da bin ich der Meinung, da muss ich mich, wenn es um sowas geht, das war ja keine unmittelbare Bedrohungslage oder was auch immer. Das war einfach nur, und da kann ich mich doch vernünftig verhalten, da muss ich mich doch nicht aufhören mit Arschloch.
Naja, und vor allem der Kumpel, um den es da geht, den meine ich auch bereits in meinem Leben mal getroffen zu haben. Und wenn ich da richtig liege, können wir nachher nochmal auswerten, dann würde ich sofort meine Hand dafür ins Feuer legen. Also das, also nee, also ganz sicher nicht wird der bei, also würde ich verbriefen, dass der mit Sicherheit bei diesen Ausschreitungen, mal abgesehen von seinem Augenlicht und so, aber auch so nicht dabei gewesen wäre. Aber andere Nummer. Ja, es ist nicht schön. Es ist halt nicht schön, und da muss man sich eben auch nicht wundern. So, weißt du, wenn Leute zwei, drei, vier, fünf Mal diese Erfahrung machen, ich bin da auch ganz ehrlich, also meine Erfahrungen, die ich im Fußballkontext gesammelt habe, haben schon auch was gemacht mit meinem Bild von der Polizei, auch außerhalb des Fußballkontextes. So, das ist halt so, ne? Aber es ist auch ganz normal, wenn man halt bestimmte Erfahrungen eben macht, dass man dann eben, dass sich da auch Perspektiven irgendwie verändern, so. Und dann bei der Nummer musst du dich nicht wundern. Das ist unnötig. Das ist einfach unnötig so. Weißt du, das brauchst nicht. Halt.
Genau.
Ja. Krasse Sache. Naja, dann kann ich nur hoffen. Also meine große Hoffnung ist jetzt, dass da jetzt nicht noch irgendwas anderes nachkommt. Ne? Also ich meine, erkennungsdienstliche Behandlung kann eben auch bedeuten, Datei Gewalttäter Sport oder wie das Ding heißt oder so. Und dann hast du da plötzlich, ohne es zu wissen, noch ganz andere Probleme. Ich meine, die Stories gibt es ja auch, ne? Dass halt Leute irgendwie mal mitgehangen, mitgefangen, irgendwo erkennungsdienstlich behandelt wurden, 2 Jahre später in Urlaub fliegen wollten und dann halt am Flughafen erstmal 3 Stunden befragt wurden, wo sie denn hinwollen. Weißt du? Wo du dann so denkst, was ist denn mit euch los? In Urlaub halt. So, weißt du? Ja, naja. Und das ist eben, also das muss man wirklich immer mitdenken. Und ich glaube wirklich auch, dass es viele, viele Leute gibt, die glücklicherweise solche Erfahrungen nicht gemacht haben, die sich das gar nicht vorstellen können, wie das mitunter im Fußballkontext abgeht. Auch wenn du vielleicht eine bestimmte, weiß ich nicht, Jackenmarke dann anhast am Spieltag oder sonst irgendwas. Also man kann da schnell wirklich, das geht wirklich, wirklich super, super schnell. Und an vielen Stellen ist es eben wirklich so, arbeitet die Polizei dann eben nicht mit dem feinen Besteck, sondern eher mit dem groben Rechen. So. Und, ja, gibt ja Gründe, warum es Fanhilfen gibt und so weiter. Und wenn man da mal so ein bisschen auch so querliest, da gab es jetzt, glaube ich, auch, gab es jetzt nicht auch bei Werder oder Wolfsburg oder so auch so eine Nummer? Weiß ich jetzt gerade
Ja,
gar nicht.
bei Wolfsburg gegen Bremen gab es auch Stress.
Genau, ja.
Wolfsburg gegen Bremen. Es ist ja, also es ist ja so, wie wenn, keine Ahnung, Bayern gegen Heidenheim spielt.
Genau.
Auch da muss man sich mal die Frage stellen, warum da, ich glaube, ich gelesen, irgendwie so mit Ortseingang oder noch vor Wolfsburg dann schwebte.
Schwab.
Schraubte ein Hub in der Luft.
Okay.
Ja, also völlig bescheuert. Also so wirklich so Sachen, und ich glaube, bei Bremen war es dann auch so, dass da auch einige dann nicht ins Stadion konnten, etc. pp. Und also alles so Dinge, ja, die gerade auch wieder so einen Lauf nehmen, der keinem gefallen kann. Ich
Ja.
würde sagen, ich mache das nicht oder sonstiges, mach's gleich, weil es dazu passt.
Mach, ja.
Ich habe mir ja vorhin, also zum Glück, ich musste bis 4 arbeiten. Das Ding ging 15:30 los. Also es war eine Sitzung des Ausschusses für Sport und Ehrenamt um 15:30 Uhr. Also da ging es, Schwerpunktthema waren die Ausschreitungen bei diesem Dresden-Spiel, also bei dem Spiel gegen Dresden. Und dort waren geladen vom FCM Martin Geisthardt und Matthias Kahl,
Und
vom DFB.
warte mal, ich muss ganz kurz dazwischen fragen. Das war Bundestag aus Bundestagsausschuss? Wieso wird denn sowas auf Bundesebene besprochen? Kommt noch, kommt noch. Okay,
Also
also.
wieso, keine Ahnung.
Okay.
War eben auch wahrscheinlich aufgrund der Schwere des Ganzen, was da passiert ist. Ich meine, das muss man ja schon sagen. Und da gab es heute einen Ausschuss. Und also der Ausschuss tagt regelmäßig, und das war heute eines der Schwerpunktthemen. Und wie gesagt, da waren zu Gast vom FCM Martin Geisthardt und Matthias Kahl, vom DFB die Direktorin für politische Beziehungen, Gesellschaft und Sicherheit, Christina Glasner oder Gassner. Von der DFL war zugeschaltet der Ansgar Schwenken, das ist der Direktor Spielbetrieb und Fans. Dann vom Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte, Michael Gabriel, Volker Korenzig, Einrichtungsleiter vom Fanprojekt Karlsruhe, der war auch dort.
Ach, gucke an, okay.
Dann war dort der Inspekteur der Bereitschaftspolizei der Länder, Andreas Schmenkel-Backhoff. Und von Dresden waren zugeschaltet auch per Team, also waren zugeschaltet dann digital der Geschäftsführer Stefan Zimmermann und der Sicherheitsbeauftragte David May. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, tatsächlich. Es war wirklich, also das war eine Disku leider Gottes war das eben, ich weiß nicht, ob du so eine Ausschusssitzung schon mal gesehen hast, ob du dir sowas schon mal angeguckt hast.
Ja,
Es
klar.
ist ja dann so, die Fragesteller haben dann inklusive der Frage und Antwort eine bestimmte Zeit, und in der Zeit muss dann auch gefragt und geantwortet werden. So, und das war dadurch kam ja nicht wirklich eine Diskussion zustande, aber ich muss sagen, auch die Art und Weise, wie alle Seiten, also Fanprojekt, der Herr Gabriel, der da auch sehr gut gesprochen hat, dann auch, und ich muss auch sagen, und das meine ich wirklich, wirklich ernst, auch sehr positiv empfand ich von der Art und Weise einfach den Inspekteur der Bereitschaftspolizei, weil der auch sehr ruhig und sachlich argumentiert hat, also überhaupt nicht polemisch, sondern wirklich ruhig, sachlich seine Sachen da gesagt hat, die er da sagen wollte. Und das war wirklich eine sehr interessante, tatsächlich an bestimmten Stellen eine interessante Diskussion. Leider Gottes eben aufgrund dieser Zeitbegrenzung konnte es halt nicht ins Detail gehen. Klar. Aber auch die Fragen, die von den Entsandten der Fraktionen im Bundestag dann kamen, also alle Parteien, die da vertreten waren, wirklich, fand ich, gute Fragen gestellt auch, da auch teilweise den Finger in die Wunde gelegt. Also muss man schon sagen, besonders hervorheben muss man da, glaube ich, den Abgeordneten der Grünen, der da sehr, sehr, der vor allem so in Richtung Fanprojekte sehr, sehr gute Fragen auch gestellt hat. Und das war wirklich eine sehr interessante Runde. Das kann man sich auch nochmal angucken. Das ist über die Website des Bundestages, kann man sich das angucken. Ich würde es wirklich empfehlen, weil es wirklich eine gute Runde war, auch von dem, was gesagt wurde. Also der Schwenken hat für meinen Geschmack ein bisschen sehr ausgeholt am Anfang. Das war so, weil das auch so, du hast auch gesehen, hat abgelesen, das wirkte so ein bisschen einschläfernd. Sehr, sehr gut von den Äußerungen, was so kam, war der Michael Gabriel, der Leiter der Koordinationsstelle der Fanprojekte. Da hast du eben gesehen, da hast du eben einfach gesehen, die befassen sich halt mit diesen Themen. Ja, also da ist, die sind da voll drin in der Thematik. Der Kurenzig, der vom Fanprojekt Karlsruhe, hat dann auch nochmal so ein bisschen erzählt, was diese ganzen Ermittlungen dort in Karlsruhe, also kennen wir ja alles auch noch, auch für einen Einfluss auf seine Arbeit hatten. Ganz interessant dort war für mich, er hat dann gesagt, dieser ganze, als dann diese Ermittlungen losgingen gegen das Fanprojekt oder gegen, nicht gegen das Fanprojekt, sondern gegen die drei Mitarbeiter da vom Fanprojekt, hat er gesagt, das hat sehr viel verändert zum Negativen. Er hat gesagt, der Kontakt zu den Ultras war komplett weg. Man war aus Chatgruppen raus. Man hatte also keinen Zugang mehr zu den Vereins. Geht ja dann, ging ja da wirklich, haben sie auch dann platziert, geht ja vor allem auch um junge Leute, die dann jetzt durch Corona auch viel zurückstecken mussten, die ja dann viel auch ihre, ich sag mal, jetzt blöd, aber so dieses Rebellentum, was man ja im Jugendalter einfach hat, dass man das so durch Corona nicht so richtig ausleben konnte, die kommen natürlich jetzt viele zum Fußball und das musst du natürlich begleiten. Und da hat er gesagt, das war in Karlsruhe sehr schwer, weil eben dieser Zugang komplett weg war, weil die alle Angst hatten, dass da irgendwas passieren könnte, in welche Richtung auch immer. Also das war schon krass, was der da so erzählt hat. Und da gab es sehr gute Nachfragen von dem Abgeordneten der Grünen, der da auch gut den Finger in die Wunde gelegt hat und da eben auch kritisch begleitet hat, was so diese ganze, oder positiv begleitet hat, was eben gerade diese Arbeit der Fanprojekte auch bedeutet. Ganz interessant war da eine Zahl, ich weiß gar nicht, von wem die kam, ich glaube, das war von einem SPD-Abgeordneten. Der hat gesagt, seit 2013 sind die Gelder für die Fanprojektarbeiten nicht erhöht worden. Also die sind auf Stand 2013.
Genau.
Aber die Fanprojekte haben inzwischen auch wesentlich mehr zu tun. Also auch einen interessanten Punkt reingebracht. Leider Gottes konnte es halt aufgrund der Kürze der Ausschusssitzung nicht wirklich diskutiert werden. Das war ein bisschen schade. Aber an sich, muss ich wirklich sagen, kann ich echt empfehlen, wer da sich die 1,5 Stunden mal ans Bein binden will, sollte sich das ruhig mal angucken. Das war wirklich eine, ja, also es war auch eine Art und Weise der Diskussion, die mir gefallen hat. Also das war kein, von der Polizei nichts hier, was du da öfter mal hörst was also manchmal für martialische Sachen kommt. Also der war wirklich auch sehr, sehr sachlich, hat das auch gut vorgetragen, hat dann auch aus seiner Sicht Dinge angesprochen, die ihm halt nicht so gefallen haben, auch in den Äußerungen von den eher fanseitigeren Vertretern. Es war schon wirklich eine sehr, sehr gute Diskussionsrunde oder also ein sehr guter Ausschuss. Und da ist für mich tatsächlich auch so ein Beispiel gewesen, um da mal einen ganz kleinen Schwenk so ein bisschen ins Politische zu bringen. Ich muss sagen, wenn politische Arbeit so funktioniert, wie das in dem Ausschuss da zu sehen war, also dann habe ich so ein bisschen Glauben auch wieder, gerade auch in dieser Arbeit wieder zurückgewonnen, weil es hat mir wirklich gefallen. Also wenn das die Art und Weise ist, wie man dann letzten Endes in Ausschüssen auch miteinander umgeht, war das wirklich ein gutes Beispiel dafür.
Ja, cool. Wenn du da noch einen Link findest, so im Verlauf der Sendung, dann schick mir den gerne, dann verlinke ich das. Ansonsten versuche ich mich nachher nochmal durch die Bundestagsseiten da zu wühlen und versuche es mal selbst noch zu finden. Das ist bestimmt nicht uninteressant. Kannst du sagen, wer dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat in dem Ausschuss oder wer den leitet? Also
Nee,
jetzt also Partei würde mir reichen.
das kann ich leider nicht sagen.
Naja, ist nicht schlimm.
Das habe ich jetzt nicht verstanden, also kann ich ja nicht sagen.
Ne, ist nicht wild. Alles gut. Ja, aber cool, dass das da, also genau, also dass sie das da nochmal besprochen haben und genau, man kann sich das anschauen. Das ist ja immer alles öffentlich. Das wissen viele Leute eben auch nicht, ne? Das ist übrigens auch interessant. Also ist vielleicht auch eine Gelegenheit, da nochmal darauf hinzuweisen. Also viele dieser Dinge sind wirklich öffentlich. Eben auch, also so Plenumssitzungen kannst du dir auch angucken, Ausschusssitzungen kannst du dir eben anschauen und so. Und ich finde das auch wichtig. Ich finde es deswegen auch gut, dass du das mal ans Bein gebunden hast, weil, naja, man schimpft ja allenthalben gern mal immer über die da oben und so und hat aber oftmals, glaube ich, auch gar nicht so eine richtige Vorstellung von dem, was die da so machen und wie das da so abgeht. Aber man kann sich diese Informationen halt beschaffen, indem man sich einfach öffentliche Sachen anschaut. Genau. Und ja, also wie gesagt, wenn wir da noch einen Link haben, dann verlinke ich das gerne, dann kann man sich da nochmal.
Hab's dir in den Chat gestellt. Da
Ah,
kommst du direkt zur Sitzung von heute.
naja, bester Mann. Muss ich mir bloß merken, dass ich das nachher auch noch abdingse. Vielleicht mache ich das mal gleich. So, warte mal, Link kopieren. Und dann
Ja,
packe ich
mein
mir.
großes Glück war tatsächlich, dass dann Tagesordnungspunkt noch drauf war, der dann vorgezogen wurde. Da
Ja.
haben sie dann eine halbe Stunde vorher diskutiert drüber und dadurch konnte ich dann um 16 Uhr tatsächlich mit dem FCM-Thema einsteigen. Das war halt echt super gepasst.
Naja, cool. Wunderbar. Dann könnten wir ja fast nach einem kurzen Anlauf von ungefähr einer halben Stunde oder so, weiß ich nicht, könnten wir ja sportlich werden jetzt. Dann würde ich vorschlagen. Dann können wir zuerst mal berichten, dass die U23, während wir hier aufnehmen, gerade ein Nachholspiel in Greifswald spielt und da in der 90. Minute mit 3:1 führt. Das sieht also ganz gut aus. Da haben die Kollegen Mergner und Frenzel in der ersten Halbzeit eine 2:0-Führung für den FCM 2 rausgespielt. Striezel konnte dann noch verkürzen mit dem Halbzeitpfiff, so wie das hier aussieht. Und der Kollege Leipertz hat in der 58. Minute dann das 3:1 gemacht. Das ist also schön. Ansonsten hat die U23 am Sonntag 1:1 gegen Mitaufsteiger BFC Preußen gespielt. Die sind 3 Punkte hinter dem Club, haben aber auch 3 Spiele weniger. Genau. Bei der U19, der U17 und den Frauen gibt es ja, durchwachsene Ergebnisse. Die U19, wenn ich das richtig gesehen habe, spielt erst am Samstag wieder und zwar um 13 Uhr in Babelsberg. Die U17 hingegen, und das ist richtig cool, hat beim HSV 4:0 gewonnen. Das ist unglaublich. Die sind jetzt 3 Spieltage vor Schluss schon fürs Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Letztes Jahr war dort Schluss gegen RB. In diesem Jahr, nach der Serie jetzt, muss man ja wirklich sagen, ja, ist vielleicht der Fluch der guten Tat, dass man da vielleicht sogar mehr erwarten darf als das Achtelfinale noch. Aber das finde ich ein super, super Erfolg. Also richtig, richtig klasse, das nochmal zu bestätigen und sich da jetzt auch einfach die Sicherheit gegeben zu haben, da dabei zu sein. Das ist cool. Bei den Frauen, ja, ein bisschen Stotterstart so in die Rückrunde. Die haben bei Turbine Potsdam, der zweiten Mannschaft dort, 2:2 gespielt jetzt, zuletzt. Und haben jetzt schon 5 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Hertha, die aber ein Spiel weniger haben. Also da bestätigt sich so ein bisschen das, was ich letzte Woche sagte, dass da wahrscheinlich der Aufstieg, den man so ein kleines bisschen im Auge hatte, dass man sich den wahrscheinlich ja, abschminken muss. Das wird dann potenziell nichts mehr. Ist zwar noch ein paar Spiele zu spielen, aber nach allem, was ich so verstanden zu haben in dieser Staffel, ist das wohl sehr unwahrscheinlich, dass man da noch irgendwie da oben anklopfen kann. Aber gut. Genau, aber ja, aber U17, wie gesagt, das ist überragend. Also, das finde ich einfach wahnsinnig stark. Also, großen Glückwunsch an der Stelle schon an den Kollegen Minku, der die Mannschaft trainiert und ja, die Mannschaft auch. Das freut mich wirklich, dass da nachhaltig an sich gute Arbeit geleistet wird. Und damit, Herr Haufe, kommen wir zum Münsterspiel. So. Ja, das ist jetzt das letzte Punktspiel. Das war das Endspiel, was wir als letztes, also, oder das Spiel, was wir letzte Woche noch zum Endspiel ausgerufen haben. Und ich kann dir zwei Sachen sagen. Sache eins ist, ich glaube, ich habe lange schon nicht mehr so angespannt ein Fußballspiel verfolgt. Und Sache zwei ist, das war das erste Spiel überhaupt über 90 Minuten, was meine 4-jährige Tochter sich komplett reingezogen hat mit mir. Die saß mit mir auf der Couch und hatte ein Durchhaltevermögen. Ich habe sogar, das gibt's doch gar nicht, weil normalerweise, also der Fußballspiele für so Kinder furchtbar langweilig. Aber die war 90 Minuten mit dabei. Die hat dann irgendwann, ganz lustig, die hat dann irgendwann angefangen, mich nachzuahmen. Dann saß die auch so da wie ich. So irgendwie mit Händen vorm Gesicht und so. Also überragend, das war sehr, sehr schön. War an der Stelle ein schöner Nachmittag. Und ansonsten mein Take zum Spiel und dann rolle ich den Ball zu dir. Endspiel gewonnen, egal wie. Über das Wie redet am Ende keiner mehr. War einfach wichtig, aber irgendwie auch anstrengend zu gucken. So, und jetzt kommt Thomas.
Naja, also du hast über weite Strecken des Spiels schon gesehen, warum die eine Mannschaft vor dem Spiel 16. ist und die andere Mannschaft vor dem Spiel 18.
Naja, und was auch auf dem Spiel steht, fand ich, das hast du auch gemerkt. So ein
Ja, aber
bisschen.
es war phasenweise, wie gesagt, ich bin auch auf dem Standpunkt, am Ende ist es egal. Du hast 3:1 gewonnen, du hast 3 Punkte geholt. Ich sehe davon lieber noch 7 Spiele, von denen wir noch 3 gewinnen,
Ja.
als 7 Spiele vermeintlich tollen Fußball zu spielen und 6 zu verlieren. Und dann gucke ich mir lieber solche Spiele an, sitze 90 Minuten da und mir so, boah, was machen die da eigentlich? Und gewinne die am Ende. Und es ist scheißegal, wie du das Spiel gewonnen hast. Wichtig, dass du es gewonnen hast. Das war phasenweise von beiden Mannschaften Fußball zum Abgewöhnen. Das konnte man sich phasenweise in meiner Meinung echt nicht angucken. Aber wie gesagt, egal. Am Ende holst du 3 Punkte. Zum Glück müssen wir nicht rausfinden, wie die Mannschaft es verkraftet hätte, mit einem 0:1 in die Halbzeit zu gehen,
Ja, aber kannst du mir das bitte nochmal erklären? Ich habe das nicht begriffen.
weil ja dieser völlig bescheuerte VAR, ja, den ja in Magdeburg irgendwie keiner leiden kann,
Scheiß VAR, nur für die Statisten.
ja, letzten Endes dafür gesorgt hat, dass wir da nicht mit 0:1 in Rückstand geraten. Und ich will jetzt gar nicht groß auf die Szenen eingehen, habe ich heute nicht wirklich Lust zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich freue mich einfach nur, ich freue mich einfach auch nur über diesen Sieg, weil der so unheimlich wichtig war. Und ich habe mir beim 3:1, ich saß auf dem Balkon geguckt, habe ich hier, glaube ich, die halbe Nachbarschaft zusammengebrüllt. Unten
Es ging mir
standen
aber
Leute, die haben
ähnlich.
mit ihren, unten standen Leute, die haben mit ihren Kindern gespielt, die haben hochgeguckt, die haben gedacht, ich stürze mich gleich vom Balkon.
Es ging mir aber ähnlich, tatsächlich.
Von daher war das wirklich schön, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und wie du schon gesagt hast, am Ende fragt da keiner nach, wichtig, dass du 3 Punkte geholt hast. Und dieses ganze Gelaber von wegen, ja, auch der FCM hat ja so toll gespielt, ich kann es nicht mehr hören. Wie gesagt, ich zitter lieber 90 Minuten noch ein paar Spiele so und gewinne die am Ende, als nach dem Spiel zu hören, ja, wir können gar nicht verstehen, warum der FCM auf Platz 18 steht. Scheiße, will ich aber nicht mehr hören. Ich will am Ende hören, wir haben verloren, verdammt, das reicht mir.
Ja.
Aber man muss eben auch sagen, ganz kurz, nur mal um aufs 0:1 und auf den Elfmeter zu gucken, dann.
Ja, die musst du mir einfach nochmal erklären, weil ich, also meinst du das 0-1, was nicht gegeben wurde?
Also auf das vermeintliche 0:1, ja, Entschuldigung. Ja,
Ja, weil
genau.
da, also das habe ich bis heute nicht kapiert, warum das Tor nicht gegeben wurde. Der Sven hier vom Preußenforum, der hier auch schon bei uns ein paar Mal zu Gast war, hatte mir dann auch eine WhatsApp geschickt aus dem Stadion. Er war im Stadion und meinte, war das ein Elfmeter und warum wurde das Tor nicht aberkannt, nicht gegeben oder wie auch immer. Und ich konnte ihm nicht, also Elfmeter konnte ich ihm beantworten, den fand ich sehr klar, aber
Oh, mega klar.
warum das Tor nicht gegeben wurde, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Irgendwas mit Abseits, aber wer war denn da Abseits? Das war doch irgendwie alles irgendwie eng vor Dingsi hier,
Ja,
vor Reimann, oder?
eigentlich ziemlich einfach.
Na, sag mal.
Also, wenn ich dir sage, ist total einfach. Der Eckenpfütze stand im Abseits. Zu dem der Ball zurückkam, der den Ball dann wieder ins 16er gespielt hat. Der stand im Abseits, weil der Ball,
Ah, alles klar, okay. Ah ja.
ging in die Mitte und der Münsteraner köpft dann den Ball dann wieder raus und der Kopfball zu ihm, da stand der Eckenpfütze im Abseits. So.
Alles klar, okay. Ja.
Dadurch wurde das Tor nicht gegeben. Aber jetzt ganz kurz mal auf das Tor nochmal zu gucken.
Ja.
Auch wenn es am Ende nicht gegeben wurde, aber auch da wieder. Ich bin immer wieder erschrocken, wie schlecht wir Standardsituationen verteidigen. Also, jetzt mal unabhängig davon, dass der Ball da nochmal rausgeht, sondern was ich viel schlimmer finde, ist, dass wir dann keine Rückraumverteidigung haben. Es stehen alle um und um den Fünfer herum und keiner steht am 16er. Und da stehen drei Münsterspieler und einer kriegt den Ball und kann völlig unbedrängt aufs Tor schießen. Das
Ja.
kann doch nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Was machen wir beim Thema Standards eigentlich im Training? Ganz ehrlich, das kann doch nicht sein, dass ein Spieler so frei an der 16er Kante steht und das Ding mehr oder weniger wirklich unbedrängt ins Tor schießen. Klar, der war dann abgefälscht von Joukowski, aber er kommt ja trotzdem völlig unbedrängt zum Abschluss. Das kann und darf einfach nicht sein. Zum Glück war es abseits. Also, und ich dachte mir dann so, boah, jetzt ein Tor noch vor der Halbzeit, das wär's. Also, dieses Momentum, was dieses 1:0 ja durchaus hätte bringen können, so komplett umzukehren. Ja, und dann kam der Münsteraner Verteidiger, wo ich mir dachte, Junge, bist du dämlich. Also, zum Glück für uns,
Ja.
also viel klarere Strafstöße gibt es ja nicht.
Richtig.
Ja, also, der war ja wirklich, also, knietendämlich, da so reinzugehen, aber sehr schön für uns.
Ja, absolut. Und vor allem, also wir haben jetzt vor der Aufnahme, habe ich mir die Szenen auch nochmal angeschaut und meine Frau guckte mit und so und die kommt ja nun aus einem anderen Sport, ne? Und sagt ja dann auch so, also meine Frau, die wirklich gar keine Ahnung hat vom Fußball, ja, die guckte das mit und sagte dann so, sag mal, der trifft doch den Spieler da unten am Fuß. Ich so, wieso regen sich die Preußen-Spieler jetzt alle auf? So, wo ich mir denke, ja, keine Ahnung, die Frage kann ich ja auch nicht beantworten. Also, du kannst mir nur nicht erzählen, dass der nicht gemerkt hat, wo der den trifft. Also, es ist doch ein völliger Unterschied, ob ich gegen eine Wade trete oder gegen den Fußball. So, und es ist doch wirklich jedes Mal unglaublich faszinierend, wie der keiner verstehen kann, dass es jetzt einen Elfmeter gibt auf Seiten von Preußen Münster. Am allerwenigsten derjenige, der da gefoult hat. Das finde ich, Das finde ich irre. Also in jedem anderen Sport würdest du sagen, okay, ich war es, ich habe gefoult, war scheiße, so, weißt du, und hier ist es so, die, also kann ich jetzt gar nicht verstehen und Schiedsrichter scheiße, alle Kacke, alles furchtbar schlimm und dann ist das so glasklar. Ja, also das finde ich irre, finde ich wirklich irre.
Ja, also der war wirklich glasklar, der Elfmeter.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir großes Glück und da zitiere ich einen mir wohlbekannten Podcast-Kollegen, der dann irgendwie sagte, wir müssen jetzt alle bis zum Saisonende jeden Tag in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden, dass Matthäus Schulkowski sich bitte nicht verletzt. Ja, aber da haben wir jetzt einen, der halt einfach die Dinger macht. Und also das ist so, wie du sagst, ne? Also wir müssen wirklich, der braucht einen Fahrer und der braucht so ein Papamobil, so, weißt du? Also der darf auf gar keinen Fall darf dem irgendwas passieren. Der muss überall hingetragen werden, nur noch in Watte gepackt werden. So, der ist wichtig. Der ist wirklich, wirklich wichtig. Der
Ja,
darf nicht mal einen Schnupfen kriegen. Nix, bitte. Ja, so. Genau.
das ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, am Ende auch dann der Unterschied, den wir vielleicht dann im Abstiegskampf haben, im Vergleich mit Münster, im Vergleich mit Braunschweig, auch im Vergleich mit Bielefeld,
Vielleicht, ja.
ist das vielleicht genau der Unterschied, den wir haben. Wir haben einen Stürmer, der trifft, oder wir haben wenigstens einen Spieler, der regelmäßig trifft. Und den kann ja zum Beispiel, also Münster war ja offensiv, das war ja schon, also das war ja
Ja,
schon
es war abenteuerlich.
schlecht.
Es war
Das war
abenteuerlich,
ja,
ja. Ja.
also das hat ja nicht mal ein Drittliganiveau, also Entschuldigung. Aber das war ja wirklich grottenschlecht, was Münster da offensiv gezeigt hat. Also Himmel, Herrgott. Also wenn man solche Spiele sieht, fragt man sich manchmal, das ist natürlich klar, das ist jetzt sehr, sehr überspitzt und auch sehr, sehr nur auf diesen Moment gesehen. Ja, ich habe, boah, wenn man Münster in diesem Spiel gesehen hat, muss man ja sagen, Digga, was macht ihr eigentlich in der zweiten Liga? Hilfe, ja.
Naja, und da haben wir Glück. Also haben wir aber Glück gehabt, weil Münster eben Abschlusschancen hatte, die gut waren, so, wo wir auch sehr, sehr offen waren, so, die dann grottestens schlecht einfach ausgespielt wurden. Da gibt es andere Mannschaften, die schenken uns da ein, zwei, drei Tore ein. So, ja. Also, das ist uns auch, glaube ich, hat uns auch, glaube ich, gut in die Karten gespielt und was auch gut lief, verhältnismäßig gut für uns, also für unsere Verhältnisse, ist, dass wir eben kein Standard-Gegentor gekriegt haben und da habe ich jedes Mal gezittert, weil die waren alle irgendwie gefährlich, die Standards von Münster, aber eben glücklicherweise ist da keiner reingeplumpst. Ja, genau. Ja.
Ja, und dann ist es ja dann auch. Und dann hast du eben da mit Matthäus Sikorski ja nicht nur einen Spieler, der auch aus dem Spiel heraus immer mal wieder Gefahr entwickeln kann, sondern genau, es ist ja dann auch genau das, dieses, ich meine, ja, es gibt Leute, die, wir hatten ja Strafstöße grundsätzlich immer ab, in dem, ja, ist ja kein Sex. Ja, schon, oh mein Gott, ist schon nur ein Strafstoß. Aber auch da muss ich sagen, es ist ja nicht nur Matthäus Sikorski, was er so während des Spiels macht, wie er sich bewegt, wie er dann auch, was ich bei ihm überragend finde, ist, wenn er so sich so ein bisschen drehen kann und dann den Ball aus der Drehung heraus mit Tempo mitnehmen kann, das ist ja auch so ein Ding, das macht er überragend. Und was er eben auch richtig gut macht, und das gefällt mir an ihm eigentlich fast am besten, auch wenn es der vermeintlich einfachste Abschluss im Spiel ist: Wie geil schießt dieser Bengel bitte Strafstöße? Kein Firlefanz beim Anlauf, kein dummes Rummelspringe wie hier Captain Elhan Khoury davor. Das ist einfach 4, 5 Schritte Anlauf und dann wird das Ding da auch mit einer gewissen Kraft auch in das, also mit einer gewissen Stärke auch aufs Tor geschossen und nicht da so hingelöffelt und so, oh, ich schieb den jetzt mal so ein bisschen ins Eck, sondern wirklich, das ist, so schießt man Strafstöße. Platziert, scharf und dann kann kein Torwart der Welt was machen. Also auch wenn der in die Ecke gegangen wäre, hätte er den Ball nie im Leben gehalten. Ja? Und einfach toll. Also, Matthäus Schukowski beim Fußball zuzugucken, ist eine Freude. Und
Absolut.
schön für ihn auch, dass er jetzt nach den zwei Spielen, wo es für ihn jetzt nicht so lief, dass er jetzt auch zweimal getroffen hat. Beim zweiten, ich habe es mir nochmal angeguckt, wir hatten ja drüber telefoniert, da hatten wir auch schon, ich habe es nochmal gesehen, ich muss auch sagen, oh, der war dann doch mehr abgefälscht, als ich dachte.
Ja.
aber ist egal, er war drin. Und das ist aber eben auch das wieder, er nimmt sich dann auch da den Abschluss und versucht nicht nochmal quer zu spielen. Also, Barış fand ich am Sonntag vom Einsatz überhaupt kannst du gar nichts sagen, das ist super.
Fand ich auch, ja.
Aber Arisch wirkte so ein bisschen so Kopf durch die Wand. Und das war ein bisschen schade, weil er hat dann auch zwei, dreimal Szenen gehabt. Einmal muss er abspielen, da läuft er durch. Und einmal kann er durchlaufen oder abschließen und spielt völlig unnötig ab. Also, das war, fand ich jetzt nicht so sein Tag von dem, was er so an Input auch haben kann. Aber da muss ich wirklich sagen, was das Kämpferische angeht bei ihm, was dieses Leidenschaftliche angeht, der lässt am Ende sein Herz auf dem Rasen. Das muss ich wirklich
Da
sagen. Und
hast du recht, ja.
das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, weil er eben auch, Und das ist auch etwas, was mir gefällt bei ihm jetzt. Er meckert nicht mehr so viel. Er hat jetzt auch zwei gelbe Karten bekommen in den letzten drei Spielen, aber die waren eben auch mal wegen technischen Fouls und nicht wegen Meckerei.
Genau.
Und wenn, also er zeigt wirklich gerade, dass er da vorangeht und dass er diese Mannschaft auch mitreißen will und eben auch kann. Und wenn er das durchzieht bis zur Saison, also dann Hut ab, muss ich wirklich sagen. Das ist, also Barış gefällt mir gerade sehr, sehr gut.
Gehe ich total mit, gehe ich absolut mit. Ich glaube, in dem Spiel wollte er zu viel oder wollte es zu dolle. Das war so mein Eindruck so ein bisschen. Also wollte es wirklich, wirklich erzwingen. Und ansonsten alles das, was du sagst, finde ich absolut auch eine schöne Entwicklung, die man da bei ihm sehen kann, auch im schon etwas fortgeschritteneren Karrierestadium und so. Ja, alles das, was du sagst, schließe ich mich total an, sehe ich genauso. Ja. So, jetzt haben wir das 1-0 besprochen. Das war der Elfmeter. Dann geht es mit dem Ergebnis in die Pause. Fand ich auch, also auch da haben wir einfach auch mal zu einem günstigen Zeitpunkt einfach mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Wunderbar. So, und dann kommen wir raus. Und dann muss ich mich hier an der Stelle, und das mache ich auch gerne, erstmal bei Conor Krempicki entschuldigen, denn als der eingewechselt worden ist, das war in der, warte, 67. Minute, also wenige Minuten bevor er dann den Assist gibt zum 0-2. Meine ich, also habe ich ja in Discord noch irgendwie geschrieben, naja gut, die Qualität unseres Kaders bemisst sich auch daran, dass ein Conor Krempicki in diesem Spiel Minuten kriegt. Das war fies, das nehme ich zurück, das tut mir leid, weil er eben dann in einer, also sehr, sehr ordentlichen Manier dieses 2-0 für Joukowski auflegt, wo er halt stehen bleibt im Mittelfeld, ne? Also da auch sozusagen ordentlichen,
Lacke,
ja, also ordentlichen Körperkontakt hat, aber trotzdem dann den Offensivzug noch hat, also super, und einen wohltemperierten Passspiel, der dann dieses Tor auch erst ermöglicht. Also mea culpa, Conor Krempicki, geiler Assist und schön, dass wir dich im Kader haben an der Stelle. Das meine ich aber auch ganz ernst.
also Lacke wäre hingefallen in der
Ja,
Situation.
wahrscheinlich. Ja.
Der wäre nicht unbedingt. Nee. Nee, der Auer gehabt. Ja.
So, und das waren dann die 72. Minute. Und in der 72. Minute nach diesem Treffer von Joukowski war ich dann erstmal schon beruhigt und dachte so, okay, von Preußen Münster kommt jetzt nicht so furchtbar viel, das könnte reichen jetzt, obwohl 0-2 ist ja immer, oder 2-0 ist ja immer gefährlich. Und richtig, Preußen Münster kam nochmal und die kam nochmal, weil wir das dann eine ganze Zeit lang richtig schlecht gemacht haben, Bälle aus dem Strafraum zu klären, fand ich. Und ich dachte, fand dann irgendwann, als das 1-2 fiel, das hat sich ein bisschen angedeutet. So, ging dir das auch so?
Ja, also jetzt nicht unbedingt von den Chancen her, aber so von den Spielanteilen, wie sich dann Münster mal 10 Minuten auch bei uns dann in der Hälfte festgesetzt hat, habe ich auch das Gefühl gehabt, oh, hier passiert gleich was. Also mir ging es auch so. Da lag für mich auch ein Tor in der Luft und dann ist es am Ende auch gefallen, ne?
Ja, und dann wurde es ja nochmal richtig, richtig heiß so. Also da habe ich dann schon auch gedacht, uff, also jetzt, da war dann auch das Stadion da, jetzt lass die mal noch ein zweites machen. So, also mal gucken. So, war jetzt nicht so geil. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht mehr so richtig im Kopf, wie war das denn? Wie war denn dieses Tor? Was war denn da
Naja,
bei uns nicht richtig?
der geht links durch, setzt sich links im 16er durch, spielt
Ach
den Ball in die Mitte.
ja, genau.
Dann weiß ich nicht, also war ich einen Tick zu weit weg, aber mache ich da keinen, also Vorwurf sowieso nicht, aber da bin ich jetzt weit weg davon, ihm jetzt da irgendwie eine Schuld geben zu wollen. Er ist für meinen Geschmack doch, ja, vielleicht 2 Schritte zu weit weg. Aber das ist Matthiesens Ding. Also der Gegenspieler kommt in seinen Rücken vor ihm an den Ball. Hat er einfach gepennt. Dominik Reimann kann da gar nichts machen. Das ist ein Schuss aus 3 Metern Entfernung. Er kriegt ihn ja sogar noch irgendwie an die Schulter. Mit ein bisschen Glück kriegt er mehr an die Schulter, dann hält er, dann geht er vielleicht drüber. Aber ja, also Torwart da völlig schuldlos. Aber was, also Matthiesen hat sich da so ein bisschen im Tiefschlaf befunden. Ne?
Ja, und da können wir von Glück reden, dass die Tiefschlafphase eben in der Situation eintritt, in der wir schon 2-0 führen. So, ja, und dann wurde es, also dann habe ich, glaube ich, so wieder 10 bis 15 Jahre Lebenszeit verloren, bis dann halt Richmond Tatchy in der 95. Minute so nett war, uns alle zu erlösen. Und auch da wieder guter Wechsel, weil nämlich Noah Pesch, wenn das hier stimmt, ich glaube aber, das stimmt
Ja,
ja.
Pesch hat den Ball.
Pesch dann die Vorlage da gibt, auch kurz vorher erst eingewechselt. So, und Tachi macht super. Dann muss man auch sagen, musst du auch erstmal dann so hinkriegen, den Ball dann noch vorbeizulegen und so. Und
Ja,
dann macht er
ja.
den rein. Ich fand das schön, es war schön anzugucken. Es war bestimmt einfacher,
Ja.
als ich mir das einbilde, aber
Ja.
trotzdem
Er
cool.
konnte sich ja, er konnte sich ja mit dem letzten Ball, da dem an den letzten Verteidiger vorbeilegt, er konnte sich ja 30 Meter vorlegen. Es war ja kein Torwart hinten.
Ja.
Also, das sieht natürlich spektakulär aus, weil er dadurch zwei Spieler durchläuft. Aber, also der sieht, wie gesagt, da ist kein Spieler mehr hinten, der absichert. Da kann er sich bei, und schnell ist er ja. Und dann kann er sich bei auch 30 Meter vorlegen, ohne Probleme zu haben. Aber ich weiß von jemandem aus dem Stadion. Total geil. Ein Kollege von mir war da. Wir haben gestern miteinander gesprochen. Und er hat dann bloß gesagt, ich habe den Fahrer, irgendwie war es in Münster. Und ja, da gab es auch wieder eine Einlassthematik so ein bisschen. Und naja, ist egal. Er sagte dann, also beim 3-1, es hat, also in seinem Umkreis, so was 10 Meter Umkreis, es hat keiner schon vorher gejubelt. Normalerweise bist du ja, wenn
Geil.
einer aufs freie Tor zuläuft, er hat gesagt, es hat keiner gejubelt, bis der Ball wirklich im Tor war.
Na, wir kennen halt unseren Verein, also weißt du, was willst du sagen?
Muss ich auch sehr lachen.
No. Ja, mega. Und jetzt gucken wir mal auf die Tabelle mit dem 3-1. Jetzt sind wir immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz, aber scheiße, ist das eng. Also bis Platz 12 hoch, bis Dynamo, sind da alle noch schön in der Verlosung drin.
Und der Sieg war ja nicht nur so wichtig, weil du gegen Münster jetzt einen wirklichen Konkurrenten geschlagen hast, sondern eben auch, weil an dem Wochenende ja alle da unten verloren haben, bis auf
Genau,
Kiel.
genau.
Ja, und das ist ja, deswegen war das macht diesen Sieg ja noch wichtiger. Und wenn du jetzt guckst, du hast jetzt 28 Punkte, Bochum hat 33.
Ja.
Jetzt lass uns mal spinnen, in 1,5 Wochen schlägst du Bochum, dann ziehst du die auch noch mit rein da unten. Also die Ausgangssituation ist aufgrund dessen, dass da wirklich keiner gewonnen hat, außer wir und Kiel, ist die Ausgangssituation jetzt natürlich wieder auch, sieht wieder schöner aus. Hättest du jetzt gegen Münster verloren, wärst du jetzt 4 Punkte oder 5 Punkte sogar auf dem direkten Abstiegsplatz, nicht Abstiegsplatz, ja, dann kannst du schon fast sagen, das wäre es dann fast gewesen.
Genau, ja, Stichwort Endspiel, klar, genau.
Ja, und so ziehst du da jetzt, es zieht sich das alles wieder schön zusammen da unten und ja, also die Situation ist einfach so, jetzt mal sehen, wer jetzt patzt. Und ich warte jetzt auch noch mit dem Abgesang auf Münster, weil die haben ja jetzt den Trainer gewechselt, hast du ja bestimmt mitbekommen.
Haben den Alois Schwarz jetzt geholt, ne, oder?
Wir haben den Alois Schwarz geholt und ich muss sagen, jetzt ist ja Alois Schwarz nicht dafür bekannt, großen Trainer zu sein, der es schafft, jetzt eine Mannschaft über 2, 3 Jahre zu entwickeln, aber was Alois Schwarz durchaus nachgewiesen hat, ist, dass er eine Mannschaft kurzfristig in Gange bringen kann. Und so schlecht Münster gegen uns war, abschreiben würde ich die tatsächlich noch nicht.
Naja,
Weil,
auch punktekonstellationsmäßig kannst du das
ja,
gar nicht. Also.
alles gut. Und da muss, also ich glaube schon, dass man mit Alois Schwarz, wenn die Mannschaft sich darauf einlässt, ich meine, die ist ja, Alexander Ender hat ja schon einen Fußball spielen lassen, der, naja, der eher darauf ausgelegt war, in Anführungsstrichen schön zu sein. Ja, es ist auch nur eine schöne Diskussion für mich. Was ist eigentlich schöner Fußball? Und Schwarz ist ja schon eher ein Trainer, der dafür steht, kompakt zu spielen, stabile Defensive heraus und dann eben durch Standardsituationen oder Konter zum Erfolg zu kommen. Ich glaube, wenn sich die Mannschaft darauf einlässt, hat Münster durchaus einen Trainer gehabt, der das schaffen kann. Wenn die Mannschaft sich da jetzt nicht drauf einlässt, dann wird es für Münster schwer, glaube ich, weil die eben nicht den Vorteil haben, den wir haben mit einem Žukowski, sondern die haben ja da keinen, der, ich sag mal, konstant jetzt auch Tore macht. Und den Vorteil haben wir eben im Vergleich auch in meinen Augen zu Braunschweig und zu Bielefeld. Du hast da vorne einfach einen, der weiß, wo die Hütte steht und der es nicht nur weiß, sondern der dann auch die Hütte trifft.
Ja.
Ja, und das kann unser großer Vorteil. Und das sehe ich bei Münster jetzt nicht, aber wie gesagt, ich würde jetzt mit der Verpflichtung von Schwarz, muss ich sagen, grundsätzlich sage ich erstmal, abwarten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es in die Hose geht, keine Frage. Also jetzt nicht für Münster, sondern einfach für uns. Ja,
Absolut,
als
ja.
Konkurrent weniger um den Klassen.
Genau, jetzt sind es noch 7 Spiele, glaube ich, ne? So, ja, 27 plus 7 sind 34, das kann auch ich ausrechnen. Bochum, also jetzt das nächste Ding, bin ich völlig bei dir, die können wir da noch schön mit reinziehen, aber das sind für mich jetzt auch, also es bleiben 7 Endspiele, also so eng wie das da unten ist, am besten alle 7
Absolut.
gewinnen, dann hast du gar keinen Stress, wird aber nicht funktionieren.
Gut, dann kannst du ganz in Ruhe, dann kannst du ganz ruhig bleiben, ja.
Naja, aber ja, also okay, Phrase gebe ich mir aber gerne, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste.
Ja, ist auch so. Und auch das nächste Spiel dauert nur 90 Minuten. Ja.
Absolut.
Und auch da ist der Ball rund.
Boah, warte mal, jetzt muss ich kurz nachtragen. Also warte mal, dann bist du jetzt bei 38. Ich hatte jetzt 19, glaube, oder 18, so.
Alter, du musst mal ein bisschen aufholen. Was ist das?
Ich weiß, ne, was soll ich sagen? Was soll ich machen?
30, 19, sag mal, Hacks oder was?
Ja,
Was ist hier los?
I don't know, weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Naja, aber wie gesagt, es bleibt hier wirklich alles. Ach, das ist genau anders, also genau im Gegensatz zur letzten Saison. Da haben wir eine geile Saison gespielt, sind nicht aufgestiegen und jetzt möchte ich bitte keine geile Saison spielen und aber auch nicht absteigen. Und bei diesem scheiß Schneckenrennen dann halt einfach sozusagen irgendwo auf, sagen wir mal, 15 reicht mir. 15 landen nach 34
Top 10.
Spieltagen.
14.
Wieso 14?
14.
Warum? Wegen DFB-Pokal und Amateur-Top oder was?
Erste Pokalrunde.
Ach so, ja gut, dann 14, ja.
Also,
Ja.
wenn Klassenerhalt, dann schon auf Platz 14.
Gut. Check. Dann haben wir jetzt deine Mission. Juti. Haben wir noch was zu Preußen Münster? Sonst sind wir ja schon fast im sonstigen Segment angekommen.
Ja, ne, da wir ja nicht viel vorzusprechen haben, sind wir. Ja, ich hab nicht weiter. Ich,
Nee, ne?
wie gesagt, freu mich einfach nur, dass wir das Spiel gewonnen haben.
Ich habe noch eine Sache, die passierte und zu der du auch auf jeden Fall eine Haltung hast, das weiß ich, weil wir da schon drüber gesprochen haben. Kurz vor dem Spiel gab es ja noch einen Ausfall. Alexander Neuenberger hat nicht gespielt, dafür hat Lubambo Musonda gespielt, also Nolle konnte nicht. Musonda hat dann gespielt und ich habe im ersten Moment so gedacht, boah, das wirkt jetzt hier für mich alles fast so ein bisschen schon wie eher so letztes Aufgebot im Sinne von, na, muss da schon Löcher stopfen, weil Steinmacher ja auch nicht spielen konnte. Und dann weiß ich, dass du Musonda eigentlich ganz gut fandest. Oder andersrum, Nolle jetzt nicht so vermisst hast. Ich fand es halt schon, also ich fand, das hat sich offensiv, hat sich bemerkbar gemacht, aber ich glaube, du fandest Musonda defensiv einfach gut, ne? Oder stärker, so.
Ich fand ihn defensiv stärker, ja. Ich fand ihn gut. Also ich fand ihn tatsächlich gut. Klar, nach vorne ging jetzt nicht viel. Was aber auch in meinen Augen, also es lag ja nicht nur an ihm. Also nach vorne ging halt deswegen nicht viel, weil alle irgendwie nicht viel hinbekommen haben. Und defensiv fand ich ihn gut. Also wenn Münster gefährlich wurde, war es nicht seine Seite.
Hast
Und
recht.
spricht ja dann schon ein Stück weit für ihn. Und ich fand auch, dass er defensiv, fand ich, konsequenter und besser mitgearbeitet hat. Das ist jetzt keine Kritik an Nolle, um Gottes Willen. Geht mir nur darum, dass ich fand, er wurde mir so ein bisschen zu schlecht geredet in meinen Augen.
Ah ja,
Ich fand
okay.
ihn gut.
Ja. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall hier auch nochmal untergebracht. Und bewegen uns jetzt ins sonstige Segment. So, haben wir Quizfragen heute wieder oder sind wir langsam durch mit deinen Karten?
Nee, da sind noch ein paar.
Ja, super, gut, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Wie viele sind denn das so? Was hast du denn da noch?
Also insgesamt waren das, glaube ich, 100.
Alles klar, gut, also da haben wir dann noch richtig, richtig,
Ja, nee,
richtig
100
viel.
Fragen, also 50 Karten.
Ja, gut, aber da haben wir ja immer noch ein paar.
Ja, ein paar haben wir noch. Also sagen wir drei. Ja, also noch ein paar.
Ja, sehr gut. Gut, dann starte ich aber, bevor wir in die Quizfragen gehen, starte ich mal mit einer Buchempfehlung. Ich bin noch nicht durch, bin aber begeistert und möchte gerne dieses Buch hier, ja, verbal sozusagen unter die Leute bringen. Schönen Gruß an Jan. Jan Mohnhaupt ist der Autor, auch Hörer unseres Podcasts, der mir also dieses Werk hier geschickt hat, sein aktuelles Buch. Er ist eben, also naheliegenderweise, Fußballbuchautor und hat ein Buch geschrieben, das heißt Der geteilte Rasen, Fußball in den Wendejahren 1989 bis 1992. Total interessant. Hinten, also wenn man den Klappentext anfängt, steht da, was blieb vom Wendesommer 1990 im Osten. Und dazu muss ich sagen, ich habe ja schon ein Faible auch für diese Zeit. Ich interessiere mich da sehr für, versuche da auch mal wieder was anzugucken und zu lesen. Und da trifft dieses Buch total meinen Nerv. Ist halt super cool geschrieben. Sehr, sehr interessant, beleuchtet eben halt nochmal, naja, auch die gesellschaftlichen Entwicklungen in der Zeit und was das mit dem Fußball machte, ja, politische Verstrickung und so weiter. Beginnt mit einem schönen Prolog über Jan selber und eine kleine Geschichte, die mich auch direkt biografisch abgeholt hat, weil es da nämlich drum geht, wie er mal einige Jahre in Branden, also als Westdeutscher sozusagen in Brandenburg Fußball spielte. Jan kommt, glaube ich, aus dem Ruhrgebiet. Und das so ein bisschen schildert, wie das dann so in der Brandenburger Peripherie war. Das muss hier in der Nähe gewesen sein, auch von da, wo ich wohne. Ich bin wirklich begeistert. Ich lege euch dieses Buch super ans Herz. Also kauft euch das bitte alle, lest es. Ist wirklich, wirklich klasse. Ist halt eben an so Fußballspielen, hangelt sich das dann so lang. Entsprechende Ereignisse, wunderbar aufgearbeitet mit einer großen Detail, also Liebe fürs Detail, Blick fürs Detail, dann eben auch recherchiert und so. Kann man wirklich gut lesen, liest sich super gut weg, man lernt eine ganze Menge, kriegt nochmal einen Eindruck von dieser absolut krassen Zeit, die das damals war. Der FCM kommt auch an der einen oder anderen Stelle natürlich vor. Genau, also bitte unbedingt alle Der geteilte Rasen lesen. Das lohnt sich, wirklich. So, dann zweite Sache, wenn du jetzt nichts hast, womit du dazwischen grätschst, würde ich kurz dieses ganze Thema Aufstiegsreform, Regionalliga
Jo, mach.
hier mal noch kurz platzieren. Schöne Grüße an Kerstin, die um 20 Uhr, also pünktlich um 20:01 in unserer Podcast-Gruppe noch einen Artikel, glaube ich, aus der LVZ, also der Leipziger Volkszeitung, teilte. Und zwar: Überraschung am Mittwochabend. Die Initiative Aufstiegsreform hatte offenbar Erfolg. Bei der Tagung der Arbeitsgruppe zur Regionalligareform einigte man sich nach Informationen von LVZ und SZ auf einen Vorschlag. Das Problem an dem Text ist, dass wir nicht wissen, was dieser Vorschlag ist und worauf man sich eigentlich geeinigt hat. Darüber kommuniziert der DFB wohl zeitnah, also entweder heute Abend noch oder irgendwie morgen. Also wenn ihr morgen aufwacht, habt ihr das vielleicht dann schon gelesen oder gehört oder seht es gleich. Nach 5,5-stündiger Sitzung fanden alle Beteiligten unter Leitung von Ex-Grünen-Politiker und Ex-DOSB-Vorstand Michael Vesper offenbar einen Konsens. Und dann wird Tommy Häder zitiert, Sprecher der Initiative Aufstiegsreform 2025. Nur so viel, es gibt eine Lösung und sie ist positiv. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was das für eine Lösung sein kann. Und könnte ja darauf hinauslaufen, dass es dann wirklich diese vier Ligen gibt. Mal gucken.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Einzige. Also wenn es eine Lösung gibt, die für alle positiv ist, dann kann es ja nur das sein.
Ja.
Ich glaube nicht, dass die dritte Liga jetzt einen fünften Absteiger akzeptiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also kann es ja eigentlich nur eine Vier-Ligen-Geschichte sein. Also das, was von Anfang an eigentlich am vernünftigsten gewesen wäre, seit Jahren schon. Ja, aber da waren ja zwei, vor allem zwei Verbände auch sehr stur. Da muss man ja unseren NOFV auch dazu zählen und eben den Bayerischen Verband, da ja unbedingt auf ihre Liga beharrt haben. Ja,
Ja.
schön. Also klingt ja gut, wenn es da jetzt tatsächlich eine Lösung gibt, die für alle tragbar ist und es wirklich in die Richtung geht, dass es dann jetzt auch wirklich vier Aufsteiger gibt, die alle vier, eben, dass eben auch die Staffelsieger dann aufsteigen. Ja, ist doch gut. Ist doch wunderbar.
Ja, und vor allem hätten wir dann endlich mal ein Thema vom Eis, was ja schon ewig wabert so und irgendwie einfach nicht fair war. Da sind sich, glaube ich, alle komplett einig. Ich bin gespannt. Also ich werde das morgen verfolgen, wenn ich die Gelegenheit habe, was da noch kommuniziert wird. Und dann gucken wir mal, was das ist. Was ist denn sonst noch so passiert, bevor wir zu den Quizfragen kommen? Ich habe irgendwelche entscheidenden Dinge, über die wir unbedingt reden müssen, die wir jetzt gerade total vergessen, obwohl sie sehr offensichtlich vor uns stehen und wir sie nicht sehen? Nee, ne? Eigentlich nichts.
Das wüsste ich jetzt auch nicht. Also, ich weiß, dass das, bitte lesen, dass in Bielefeld sich jetzt klar hinter Kniarth gestellt wurde. Also, da ist ganz klar gesagt worden, er bleibt Trainer bis zum Saisonende.
Und dass Lu
Mindestens.
ja, und dass Lukas Kwasniok jetzt gerade keinen Job mehr hat.
Ja, auch das kam nicht wirklich überraschend.
Nö, aber wir wissen ja auch noch nicht, wer bei uns auf der Trainerbank sitzt in der neuen Saison. Ich meine ja nur.
Nee, das ist richtig. Wir wissen ja noch nicht mal, wer bei uns Sportdirektor ist. Also von daher, oder sportlicher Leiter heißt es ja heute. Ja, mal gucken,
Oh.
wie es weitergeht.
Würdest
Also ich
du.
sag mal so, für die kommende Zweitligasaison, finde ich, sind jetzt inzwischen rein vom Trainerprofil, mein Kwasniok ist ja schon auch aufgrund seiner doch gerne mal an den Tag gelegten Dampfplauderei schon auch ein bisschen umstritten inzwischen. Und hat man ja auch in Köln gemerkt, dass er gerne mal ja durchaus auch ein bisschen Bullshit labert. Aber ich sag mal so, rein vom sportlichen Profil sind drei sehr interessante Trainer auf dem Markt für die zweite Liga. Mit Horst Steffen, mit Marcel Rapp und jetzt eben auch mit Lukas Kwasniok.
Absolut.
Schauen wir mal.
Wenn der FCM jetzt zu dir käme und sagte, wir haben hier einen Sack voll Geld und du, Thomas Haufe, kannst dir aussuchen, welchen der drei wir einstellen wollen, und es wären nur die drei. Für die neue Saison, wen würdest du auswählen von den drei genannten?
Das ist eine gute Frage. Ganz leicht vorne Horst Steffen oder Marcel Rapp.
Okay, ich hatte jetzt, also Rapp hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber den würde ich, glaube ich, präferieren. So, und ich halte aber tatsächlich auch viel von Lukas Kwasniok fachlich, so, weil ich den immer besser fand als Tietz, wenn wir gegen Paderborn gespielt haben. Ich fand, da hatte Kwasniok immer, also das Trainerduell immer eher gewonnen. So, aber ja, also der ist anstrengend, glaube ich, auf die Dauer. So, könnte man mal in Paderborn nachfragen, die kennen ihn ja auch ganz gut. Schöne Grüße an den
Ich
Padergast.
glaube auch.
So, aber der Rapp wäre ja einer. Ja, mal gucken. Falls man sagt, oder falls
Ja,
falls Ewald und Sander sagen, hier, wir haben keinen Bock mehr oder so. Denn wir haben ja einen, wir haben ja Trainer. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie ganz, ganz händeringend auf der Suche wären. Ne? Aber auch da hört man ja, dass man eventuell da auch überlegt, da noch was zu machen. Und insofern, genau. Okay, dann würde ich sagen, wir schreiten zum Quiz für die heutige Folge. Yes.
Ja, sehr, sehr gern. Es ist ein Potpourri der Zeiten. Wir springen in den Zeiten, in den Jahren schön hin und her. Es ist wieder sehr gut. Ich habe mal geguckt, was die nächsten fünf Fragen so sind. Und ist, also die nächsten fünf Karten. Und es ist ein zeitlich schön, doch, ja. Genau. Also, das Wunder von Bern. Der überraschende Triumph des deutschen Teams bei der WM 1954 gegen die favorisierten Ungarn wird oft als Wunder von Bern bezeichnet. Es war die erste Weltmeisterschaft, die im Fernsehen übertragen wurde. Zu welchem taktischen Trick griff der deutsche Trainer Sepp Herberger im Vorrundenspiel gegen den späteren Finalgegner Ungarn?
Oh, ist viel beschrieben worden. Und ich glaube, oh, ich bin nicht richtig sicher, aber hatten die nicht... Nee, warte mal, das verwechsel ich jetzt mit diesem WM-System und so, das verwechsel ich jetzt, glaube ich, mit diesem Wunderteam, mit diesem österreichischen Wunderteam. Ich hätte nämlich sonst gesagt, der Spiel hat eine andere Grundordnung gespielt, als das sonst in der Zeit üblich war. Das war ja eher so statischere Fußball, aber vielleicht bin ich da jetzt auch völlig auf dem Holzweg. Ja, weiß nicht, was würdest du sagen?
Herberger hat die Stammelf nicht spielen lassen.
Die Stammelf nicht spielen lassen?
Herberger hat Ersatzelf spielen lassen. Die haben 10-3, glaube ich, auf die Mütze gekriegt.
Stimmt, die haben hoch verloren, das ist richtig, ja.
Und man hatte dadurch die Nacht, oder er konnte halt sehen, wie Ungarn spielt, weil die mit ihrer starken Elf gespielt haben. Und Ungarn wusste nicht ganz so genau. Ich glaube, das meinen die damit. Und zweite Frage.
Ja, kann sein, ja.
Was erhielten die deutschen Spieler vom DFB zur Belohnung für ihren WM-Sieg? Ach du Scheiße.
Oh, also ich weiß, dass der FCM 74, glaube ich, ein Kaffeeservice bekam oder so, oder irgendwelche, oder ein Messerset oder so ein Kram.
Boah,
aber
ich auch mal ein Auto, keine Ahnung.
Ich glaube eher, was nicht so dolle, also Auto glaube ich nicht, ich glaube was weniger Wertiges, also so, also war ja auch noch, ich meine 54.
Fahrrad.
Nee, ich glaube eher was für ein Haushalt, aber löse mal auf.
Ja, wir gucken, also. Sepp Herberger, der als Reichs- bzw. Bundestrainer von 36 bis 42 und von 50 bis 64 im Anfang konnte im Vorrundenspiel gegen Ungarn mehrere Stammspieler.
Ah, genau.
Worauf die ohnehin verfrüßerten Ungarn, es war nicht 10-3, es war 8-3. 8-3 gewann Herberger, wurde für seinen Leichtsinn kritisiert, doch trug dieses Ergebnis mit Sicherheit dazu bei, dass die Ungarn ihren Finalgegner später unterschätzten. Deren goldene Elf war bis zum Endspiel von Bern in 32 Spielen ungeschlagen geblieben und galt als das mit Abstand beste Team der Welt. Als Titelprämie erhielten die deutschen Spieler je 2500 D-Mark, einen Lederkoffer, einen Fernseher und einen Motorroller.
Na, gucke an. Okay, na, da waren wir beide so halb richtig. Also was für ein Haushalt war ja auch dabei. Also insofern.
Viele unvorstellbar wären ihnen vermutlich die 300.000 Euro vorgekommen, die jeder deutsche Nationalspieler nach dem Titelgewinn von Rio 2014 einstrich.
Ja. Jetzt muss man aber ein bisschen ins Verhältnis, jetzt muss man aber ins Verhältnis setzen, ja, was 2000 D-Mark damals waren und so.
Ja, na klar. Aber ich glaube, das waren keine 300.000 Euro.
Nee, ich glaube auch nicht.
So, nächste Frage. Oh, was ist das? Mit Bravour gescheitert. Ach, ja, okay. Selten wurde eine Mannschaft nach einer Finalniederlage so gefeiert wie das deutsche Frauenteam bei der EM 2022. Das Finale gegen Gastgeber England ging nach 1-2 oder mit 1-2 nach Verlängerung verloren. Erste Frage. Auf welche Spielerin, die bis dahin in jedem Match getroffen hatte, musste die deutsche Nationalmannschaft aufgrund einer Muskelverletzung verzichten?
Ich glaube, Alex Popp.
Glaube ich auch. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viele andere Namen jetzt in petto von der Mannschaft. Es war die 9. deutsche Finalteilnahme bei einer EM. Wie viele Endspiele wurden bis dahin gewonnen? Ich glaube 5.
Auch mehr als die Hälfte, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen 5.
Na, gucken wir mal. Also Popp und 5. Das deutsche Team musste im Finale ausgerechnet auf ihre Kapitänin und Torjägerin Alexander Popp verzichten. Popp hatte in 5 Spielen 6 Tore erzielt, darunter beide Treffer im Halbfinale gegen Frankreich. Nach dem späten Ausgleich durch Lina Margul in der 79. Minute waren die Deutschen in der Verlängerung überlegen, mussten jedoch einen unglücklichen Eckballtreffer durch Chloe Kelly hinnehmen.
Genau.
Die bisherigen 8 EM-Spiele, 8 waren es, hatte Deutschland allesamt gewonnen. 4-mal gegen Norwegen, 2-mal gegen Schweden und je 1-mal gegen Italien und England. Wow.
Wow, krass, okay.
8 Siege in 9 Endspielen, ne? Stark. Das M-Finale 22 lockte in Deutschland ein größeres Publikum, 17,897 Millionen, vor den Bildschirm als je ein Frauenspiel zuvor. Das deutsche WM aus der Männer in Costa Rica im selben Jahr verfolgten lediglich, ist auch geil, 17,495 Millionen Menschen. Ne, ist voll gut. Alles Eventis. Nein, nein. So. Besser als Messi? Fragezeichen. Mach ihn, mach ihn. Er macht ihn. Mario Götze. Diese Worte schrie ARD-Kommentator Tom Bartels ins Mikrofon, als Mario Götze bei der WM 2014 der Siegtreffer von Rio gelang. Kurz darauf war Deutschland zum vierten Mal Weltmeister geworden. Zum wievielten Mal trafen Deutschland und Argentinien in einem WM-Finale aufeinander?
Na, also
Ich
auf jeden
glaube,
Fall zum
ich weiß
zweiten
es.
Mal. Also auf jeden Fall zweimal, weil 90 hatten sie ja schon mal das Vergnügen.
Drei.
Drei meinst du?
Drei.
Okay.
86, 90 und 14.
Okay, na dann wird das so sein.
Für wen war der Siegtorschütze Mario Götze in der 88. Minute aufs Feld gekommen?
Das weiß ich nicht mehr.
Boah, das ist eine gute Frage. Boah.
Das weiß ich nicht mehr.
Alter, das ist eine geile Frage.
Lös mal auf, würde mich interessieren.
Oh, ich sage jetzt einfach Klose.
Na, ich. Na,
Nach
Özil? Ne,
86
weiß
und
ich nicht.
90 war es das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in einem WM-Finale. Keine andere Paarung hatte es bis dahin so oft gegeben. Bei der WM in Mexiko 86 setzten sich die Südamerikaner durch. Bei den anderen beiden Endspielen behielt Deutschland die Oberhand. Noch? Na bitte. Mario Götze wurde kurz vor Ende der regulären Spielzeit für Miroslav Klose eingewechselt. Nachdem Trainer Jogi Löw ihm die legendären Worte zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi, mit auf den Weg gegeben hat. Und zumindest in diesem Finale sollte er es zeigen. Sein Siegtreffer in der 313, in der 113. Minute auf Zuspiel von André Scholle war ein Kabinettstück. Ballannahme, Mitnahme, Drehung, Abschluss erfolgt in einer einzigen fließenden Bewegung. In der ARD Sportschau wurde es zum Tor des Jahrzehnts gewählt.
Vielleicht
So.
auch nicht ganz so unrecht. Jetzt haben wir drei hatten wir jetzt,
Nee.
ja.
Drei hatten wir jetzt. So,
Na, dann machen wir noch zwei hier.
jetzt springen wir wieder ein bisschen zurück in der Zeit. Das Wembley-Tor. Beim sogenannten Wembley-Tor handelt es sich um eines der umstrittensten Tore der Fußballgeschichte. Im WM-Finale 66 im Londoner Wembley-Stadion hämmerte der englische Stürmer Geoffrey Hurst den Ball in der 101. Spielminute gegen die Unterkante der Latte. Von dort prallte er senkrecht nach unten, ehe er von einem deutschen Spieler ins Aus befördert wurde. Warum hätte dieser Treffer zum 3:2 eigentlich nicht zählen dürfen?
Weil der Ball auf der Linie war und nicht hinter der Linie.
Ich würde sogar sagen, der war vor der Linie.
Oder
Also ich
so.
glaube, es gibt Bilder sogar, glaube ich, da siehst du, dass der Ball vor der Linie war, sogar ein Stückchen. Zweite Frage, warum war auch das 4:2, das wenige Sekunden vor dem Abpfiffziel, irregulär?
Keine Ahnung, das weiß ich tatsächlich nicht.
Boah, das ist, also ich würde sagen, weil da Spieler, Zuschauer auf dem Feld waren, aber
Na, das wäre zumindest naheliegend für die Zeit auch, ja. Genau.
der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst entschied zunächst auf Eckball und gab das Tor erst nach Rücksprache mit dem sowjetischen Linienrichter Tofik Bachramow. Der räumte später ein, dass er auch nicht gesehen habe, ob der Ball hinter der Linie gewesen sei. Geil. Er habe jedoch aus den Reaktionen der Spieler, vor allem der jubelnden Engländer, geschlossen, dass dem sein müsse.
Na klar, ja genau. Dann hätte der Elfmeter von Preußen gegen Preußen Münster aber auch keiner sein dürfen, wo die
Ach,
sich
schön.
beschwert haben.
Und
Geil.
auch der deutsche Torhüter habe so unglücklich ausgesehen.
Oh, ja, nun gut.
Ist das eine geile Erklärung?
Oh, herrlich,
Warum?
herrlich.
Oh, herrlich.
Ihr
Warum gibt es
habt
sowas
nicht
heute
gesehen,
nicht
die haben sich
mehr?
alle gefreut, da wird das schon gepasst haben. Schöne
Warum gibt es
Grüße.
sowas heute nicht mehr? Also da muss ich sagen, sowas ist, das ist geil.
Na, weil es heute den VAR gibt, dann wird das alle super finden. So, genau.
Als
Zweit.
Hörst du in der Schlussminute, dass der Verlängerung auf 4:2 erhöhte, befanden sich bereits mehrere jubelnde Zuschauer auf dem Spielfeld. Okay. Ja.
Gut, letzten.
Dass die Engländer den WM-Pokal aus den Händen der Queen empfangen durften, hatten sie auch einem Hund namens Pickles zu verdanken. Der fand ihn nämlich in einem Londoner Park wieder, nachdem er 4 Monate vor Turnierbeginn gestohlen wurde.
Huch. Tja, nun.
Ja, wofür Hunde so da sind, ja.
Genau.
So, das Jahrhundertspiel. Ja, wir springen jetzt 4 Jahre weiter. Das Halbfinale bei der WM 1970 zwischen Deutschland und Italien gilt vor allem wegen seiner dramatischen Verlängerung, in der 5 Tore fielen, als Jahrhundertspiel. In der Gluthitze des Aztekenstadions von Mexico City wogte das Match hin und her. Am Ende stand ein mitreißendes 4:3 für Italien. Gegen welches Team bestritten die in diesem Halbfinalspiel siegreichen Italiener das Finale 1970?
In Mexiko.
In Mexiko.
Da bin ich wirklich, also so die Zeit, da habe ich wenig auf der Pfanne, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Niederlande?
Oh, das ist gar nicht schlecht.
Weil die waren noch gut in der Zeit.
Ja, 70 würde ich jetzt einfach mal sagen, Brasilien. Welcher deutsche Spieler absolvierte die gesamte Verlängerung wegen einer Schulterverletzung mit bandagiertem Arm?
Keine Ahnung.
Oh.
Ich könnte dir nicht mal einen Spieler aus der Mannschaft nennen, glaube ich.
Ich sag Katsche Schwarzenbeck. Mal gucken. Im Finale standen sich Italien und Brasilien gegenüber. Den
Ah, okay.
italienischen Spielern war die Erschöpfung nach dem Jahrhundertspiel deutlich anzumerken. So hatten wir dem Angriffswirbel der. Ja, na klar, Brasilien ist auf 70 Weltmeister geworden. Ja, logisch. Wenig entgegenzusetzen und verloren am Ende mit 1 zu 4. Beide Nationen hatten bis dahin zwei Weltmeistertitel errungen. Zu Ehren des dritten Titelgewinns ging der WM-Pokal dauerhaft in den Besitz der brasilianischen Fußballverbands über. Nee, es war der Kaiser.
Ach, guck mal.
Franz Beckenbauer musste trotz einer Schultereckgelenksprengung mit verbundener Schulter weiterspielen, da das Auswechselkontingent bereits erschöpft war. Er hatte sich ungestüm in den Strafraum geworfen, um einen Elfmeter herauszuholen. Da er danach kaum noch einsatzfähig war, befand sich das deutsche Team fast eine Stunde lang quasi in Unterzahl.
Ja, aber Alter, mit einer kaputten Schulter Fußball spielen ist absolut ungeil, glaube ich. Oder überhaupt irgendwas zu
Ja,
machen.
kann ich mir auch Besseres vorstellen, ja.
Leute, okay. Cool. Na schön, da haben wir wieder eine Menge gelernt, würde ich sagen. So,
Ja,
oder?
auf jeden Fall.
Cool. Fein, dann sind wir für heute ja dann sozusagen hier auch durch. Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch schon überlegt, was wir nächste Woche eigentlich veranstalten, zufolge 399 plus 1 oder auch Folge 400 und hatten ja gesagt, also eine große Jubiläumsfolge wird es nicht, sondern eine reguläre Aufnahme. Jetzt haben wir aber kein Spiel nachzubesprechen und gucken mal, was wir uns da noch einfallen lassen. Und haben jetzt aber eigentlich vor, eine Folge zu machen. Denn die Woche drauf, am 8.4., werde ich nicht da sein können. Da bin ich unterwegs. Das heißt, da wird der Podcast eine Woche pausieren müssen. Aber nächste Woche sind wir auf jeden Fall dann wieder da. Ich hatte sogar kurzzeitig überlegt, ob ich sozusagen Deutschland-Schweiz oder Schweiz-Deutschland als Vorschau, kleines Vorschau-Gimmick mache und da auch nochmal so die Statistiken raussuche. Ich hatte dann schlichtweg einfach keine Zeit. Aber das ist das, was jetzt ansteht für die Nationalmannschaft, ne? Also Schweiz und dann noch irgendwer spielen die doch jetzt. Oder?
Schweiz und, ja genau, Schweiz und nicht mehr Schweiz.
Schweiz und halt irgendeine andere Mannschaft.
Schweiz
Genau.
und eine andere, sehr gut, genau.
Reicht ja auch.
Schweiz und eine andere Mannschaft ist gut, genau.
Dann
Aber ich
kann
kann
ich.
trotzdem, wenn du Interesse hast, kann ich trotzdem schnell gucken.
Na, ich guck
Genau,
gerade.
Freitag gegen die Schweiz und Deutschland am Montag gegen Ghana.
Ach, gegen Ghana. Ja, genau. Okay. Ja, das.
Und ganz witzig übrigens, also morgen ist ja, jetzt ist ja auch dann die letzte Qualifikationsrunde für die kommende WM. Und in Italien zittert man ja gerade mächtig, ja. Die spielen ja jetzt gegen Nordirland und spielen dann gegen den Sieger aus Bosnien gegen Wales. Und nur der Sieger aus diesen vier Teams, also noch andere auch, aber von den vier kommt dann nur der Sieger halt weiter also aus den zwei Spielen. Also dann drei. Und Italien ist ja tatsächlich, die haben ja richtig Schiss, dass die das dritte Mal in Folge eine WM verpassen.
Ja, überleg mal.
Ja. Die haben ja
Ja.
richtig Schiss, dass die das dritte Mal in Folge eine WM verpassen.
Na, uns könnte eintreten.
Das könnte tatsächlich eintreten. Also ich glaube, jetzt als Nordirland, glaube ich, aber dann Bosnien und Wales könnte für Italien echt eine Aufgabe sein. Und ja, bin ich echt mal gespannt, wenn die. Also, und auch spannend ist ja da, die haben ja aufgrund dieser Wichtigkeit dieses Spiels, gehen die ja nicht in einem großen Stadion, jetzt in Turin oder in Mailand, sondern die gehen nach Bergamo. Kleineres Stadion, nicht so viele Zuschauer. Bergamo war beim letzten Spiel auch sehr, sehr leinsfähig, sage ich mal. Also da stand es auch ja doch, kann man so sagen, schwachen Gegner zur Halbzeit. Ich weiß jetzt auch nicht, wer. Ganz 0-0 und die Zuschauer haben halt nicht gepfiffen und die haben halt da Angst, dass sie jetzt in einem großen Stadion, dass dann Verunsicherung dazukommt und wenn die Leute anfangen zu pfeifen und deswegen geht man jetzt nach Bergamo in der Hoffnung, kleineres Stadion, vielleicht geduldigeres Publikum, also schon interessant.
Krass.
Und,
Naja,
ja,
versuchen alles. Ja, versuchen halt alles. Um dann hinterher nicht sagen
schon
zu müssen, wir haben nichts probiert.
echt,
Ja?
ja, wirklich interessant. Also,
Krass.
und dann habe ich vielleicht doch noch was, eine
Okay.
Empfehlung. Ja, also ich hab's mit sehr großem Interesse geguckt, war auch teilweise erschrocken, was in der Zeit so damals auch für ja, Stereotypen auch bedient wurden. Das ZDF hat am Montag, glaube ich,
Ach ja, ich weiß, was du
irgendwann
empfehlen willst. Ja, okay.
eine sehr, sehr, finde ich, sehr, sehr interessante dreiteilige Doku zu Mesut Özil rausgebracht. Und ja, also ich fand es sehr, sehr interessant, also auch zu sehen, wie ein junger Spieler, der sich dann für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet, er hätte auch für die Türkei spielen können, der sich dann für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet, also was es da dann in diesem Kontext für Anfeindungen aus der türkischstämmigen Community gab in Deutschland gegen ihn, das war geisteskrank. Und wie sich das alles dann umkehrte im Laufe der Zeit, dann, dass er dann in Deutschland auf einmal eine Hassfigur wurde. Also da kommen auch sehr, also ich finde, da kommen auch sehr, sehr interessante Gesprächspartner zu Wort. Also unter anderem sein Vater, seine beiden Berater, die er dann in der Zeit hatte. Jogi Löw kommt zu Wort. Dann ein Lehrer aus seiner Schule damals in Gelsenkirchen. Und also wirklich auch interessant, dann ein Reporter, der auch ein türkischstämmiger Reporter, der beim Deutschlandfunk arbeitet, der dann auch mal beide Sichten so bringt, der auch ganz klar sagt, damals ging es ihm aus, er hat auch nicht verstanden, warum sich Mesut Özil für Deutschland entschieden hat und nicht für die Türkei. Und also da kommen also auch super Ansichten rein. Mesut Özil kommt leider nicht zu Wort, weil er hat halt keinen Bock darauf, da zu reagieren. Aber das tut dieser Sache keinen Abbruch. Also ich finde, das ist wirklich von allen Seiten, also das ist, finde ich, nicht irgendwie meinungsmachend. Das ist einfach wirklich eine klare, wie ist das gewesen damals, als er anfing mit Fußball, wie entwickelte sich das, dass er dann von über Schalke nach Bremen und dann eben zu Madrid und Arsenal London, also wirklich toll. Und auch die Berater, die da zu Wort kommen, dann sogar die Zeit, wo er bei Real war und dann zu Arsenal wechselte, da war er einer der bekanntesten Fußballer weltweit. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Der war in Südamerika übelst beliebt durch seine Zeit bei Real Madrid.
Ah, okay.
Und also wirklich, und gerade auch zum Ende hin, und dann auch was mich wirklich entsetzt hat, war ja dann auch so diese Art und Weise, wie dieser Stimmungsumschwang da umschwang, dann vor allem gegen seine Person kam, und das nicht mal begründet in der Geschichte mit dem Erdogan-Foto, was nachher dann alles ins Laufen brachte, wo dann wirklich zu sehen, also das fand ich wirklich erschreckend, wo du dann siehst, wie dieses Erdogan-Foto hergenommen wurde. Und das kann und muss man in meinen Augen auch kritisch sehen, dieses Foto, ohne Frage. Aber wie dieses Foto nachher gar keine Rolle mehr spielte und das nur als Grundlage genommen wurde für nicht wenige Leute, die dann ihrem Rassismus freien Lauf lassen können,
Ja,
wieder
klar.
oder
Ja, klar.
freien Lauf lassen wollten. Das hatte ja nichts mehr mit dem Foto zu tun. Es ging ja nur noch wieder um diese rassistischen Stereotype, die da bedient wurden. Das ist echt krass. Also auch was Jogi Löw, und für mich der prägendste Satz von Jogi Löw tatsächlich, und dann höre ich auch auf, sonst verrate ich zu viel. Für mich der prägendste Satz von Jogi Löw zum Spieler Mesut Özil war, als er gefragt wurde, ob er glaubt, dass Deutschland ohne Mesut Özil 2014 Weltmeister geworden wäre. Und da sagt Jogi Löw, nein, das glaube ich nicht. Und das war, ich glaube, mehr kannst du auch über die Wichtigkeit eines Spielers für dein Spiel bei dieser WM, glaube ich, nicht sagen.
Genau. Ja, klingt auf jeden Fall total gut. Also alle das auch auf jeden Fall nochmal angucken. Und dann würde ich aber sagen, gehen wir mit der Empfehlung jetzt auf jeden Fall auch raus und in den wohlverdienten Feierabend und hören uns dann sehr entspannt, hoffentlich, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche hier wieder, um dann mal zu gucken, was wir dann so besprechen. Also in diesem Sinne, Thomas, hau rein, ihr da draußen haut auch rein und dann hören wir uns in Bälde. Bis dann. Tschüss.
Das wird eine Hauerei. Tschüss.
Niemand kann uns auf